Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Fußball-Podcast Andere Liga 2.0. Mein Name ist Sven Forster, Sportchef von 20 Minuten, und mit mir ist der wunderbare Fabian Feberuch. Hoi Febu, wie geht's und ist das ein Texas Longhorn-Shirt?
Guten Morgen, Sven. Eigentlich geht es mir wirklich prächtig, weil ich liebe Sommer. Ich bin eigentlich ein brasilianischer Griech oder ein griechischer Brasilianer, wie auch immer. Und jetzt ist endlich Sommer. Super. Das T-Shirt ist der Rafa. Das ist Rafa. Ja, recht viel Rafa. Sportkleider, Rafael Nadal. Weil ich viel in die Fitness gehe, zum Beispiel vorhin. Und, das muss ich jetzt schnell erzählen, super Stimmung, ich wollte noch schnell ein bisschen schwitzen. Und dann kommt doch dort so ein Typ rein, im abgrundtief hässlichsten Deutschland-Liebli, was es gibt. Wahrscheinlich irgendein Jubiläums-Trikot, dreimal nach einer langen Vorrunde ausgeschieden. Mit dem Kimmich hinten drauf. Also ja, merkt, es gibt komische Trikot. Wie geht's dir?
Also, zuerst muss ich fragen, aber es war nicht das Pinkel-Liebli gewesen, weil das Pinkel-Liebli habe ich sehr cool gefunden.
Nein, das habe ich auch cool gefunden. Nein, es ist eines, was ich noch nie gesehen habe. Vielleicht ist es so ein Fanshirt. Aber nein, es hat schon sehr recht ausgesehen. Ich habe es wirklich noch nie gesehen und es ist einfach grusig und es ist Deutschland und es ist der Kimmich und ich habe gefunden, wie kann man nur? Wie geht's dir?
Auch ganz gut. Also ich muss nur sagen, dieses T-Shirt sieht wirklich aus wie Texas Longhorns Liebli.
Aber du kennst doch das Zeichen vom Rafa.
Ja, jetzt habe ich es schon erkannt. Ja, ja. Aber es ist trotzdem, es sieht sehr, sehr ähnlich aus. Gut. Natürlich, es sind da zwei einfach Longhorns halt. Genau. Ja, ich habe zu der Deutschland-Geschichte. Bei mir im Team gibt es jemanden, einen Arbeitskollege, der wollte gegen den Strom schwimmen, hat sich ein neues Deutschland-Liebli gekauft mit dem Leroy Sané drauf. Also ich glaube wirklich, wenn es einen Spieler gibt, den man nicht kauft auf einem Liebli, dann ist der Leroy Sané. Also so sinnlos. Es hat ein bisschen zittert, ob er die WM-Kader schafft. Wir kommen nachher noch dazu, er hat es geschafft. aber grundsätzlich geht es mir auch gut. Ich finde es zu heiß, bin ehrlich. Aber da muss man durch. Ich habe es gehört, in den USA wird es nicht wärmer, wird es nicht kälter sein. darum mal schauen, wie das ist. Ich bin gestern noch in der Hitze gegolfen. Habe mir so einen coolen Schirm gekauft für mein Wägeli. Habe ich schon noch cool gefunden. Ist schon noch angenehm gewesen, aber es ist trotzdem extrem heiß gewesen.
Ja, super, es könnte noch heißer sein. Golfen in dieser Hitze, da musst du gar nicht aufwärmen, musst einfach... Es gibt keine bessere Jahreszeit, aber ich habe gelesen, wir waren uns fast ein bisschen zu einig letzte Woche in vielen Bereichen. Das muss ja gut sein. Sind wir uns jetzt bezüglich Hitze nicht einig. Und sonst Pfingsten, sicher viel geschafft, viel Schutter geschaut, Golfen.
Ja, das ändert für mich eigentlich nicht, ob Pfingsten, ob Weihnachten, ob Ostern. Grundsätzlich haben wir ja nicht von Montag bis Freitag Woche, durch das... sind bei mir so Rhythmustage wie heute. Ich habe erst heute Morgen festgestellt, dass alle das nicht frei haben. es soll nicht heißen, dass wir nicht auch frei haben. Wir haben einfach anders frei. Es ist wie so einfach so Festtage. Die ändern für mich eigentlich nicht viel. Darum ich habe einfach geschafft das Wochenende.
Thema Randsportart ist mir schon wichtig zu sagen. New York Knicks, 10 Siege in a row. Kurz vor dem Einzug in die NBA Finals. Ich glaube daran. Zuerst mal in meinem Leben ein Meistertitel, das wäre grossartig. Lustigerweise, Basketball ist für mich ein Wintersport, aber wird in den Sommerspielen Sommerspiel austreibt, warum auch immer, historisch bedingt. Vielleicht weiss das jemand aus der Schwarmintelligenz, warum das gut wahrscheinlich aus in die NBA-Saison nicht will unterbrechen im Februar. Bravo, Fabio, hast du selber herausgefunden. aber Hockey-WM, 30 Grad draußen, das sage ich glaube jedes Jahr, fühlt sich irgendwie falsch an. Jetzt ist die Vorrunde endlich vorbei. Jetzt geht es dann los für mich, das Turnier. Wie nimmst du das wahr? Ist eine riesige Euphorie bei euch in Zürich wegen dieser Randsportart? Oder geht es noch so?
Ja, ich bin am Freitag ins Spiel schauen. Gegen Finnland, Großbritannien. Ein Kracher war es.
Eigentlich 20 Spieler.
40 zu 8, tschüss. Darum ist es ja nicht England, sondern Großbritannien.
Stimmt, damit die 20 Spieler bringen. Ja, genau.
40 zu 8, tschüss. Also es war eindrücklich, dass die wirklich zwei Drittel zweimal aufs Goal geschossen haben. Am Schluss haben wir doch nur 4-0 für Finnland. Aber es ist schon cool. Also die Stimmung, also die Swiss Life Arena ist ein cooles Stadion. Ich glaube, das kann man mal so festhalten. Ich glaube, Freiburg hat auch ein cooles Stadion. Ich bin noch nie drin gewesen. Du merkst schon, wenn du in diesem Umfeld drin bist, hast du schon ein bisschen Euphorie. Aber halt in Zürich sonst gar nicht. Ich finde, sie haben es ein bisschen verpasst, dass man nicht auch in Europa lädt, zum Beispiel, wie es im Fußball ist oder bei der Frauen-EM war, ein Public Viewing macht, wo die Leute einfach auch sowieso vorbeigehen. Vor allem jetzt bei diesem Wetter. Sondern das Public Viewing ist ja... wenn man sich in Zürich auskennt, hinten beim Juchhof. Also wirklich weit weg. Also du läufst jetzt zum Stadion vom Bahnhof ein paar Minuten und dann läufst du nachher noch weit nach hinten zu dem Public Viewing. Und das geht, kein Mensch geht spontan dort hinten. Vor allem Städte. Und ich finde, das haben sie verpasst. Dass man da nicht ein bisschen ein stattliches Feeling hat. Eben wie gesagt, Europa zentral. Dort das Public Viewing aufstellen. Ich glaube, dort ist relativ eine grössere Euphorie entfacht. Aber wir wissen beide, das Turnier geht erst los. Ab dem Viertelfinale ist entscheidend. Ich glaube, wie ich gehört habe, gibt es auch Spieler oder Ex-Nazi-Spieler, die das Turnier erst ab dem Viertelfinale verfolgen und vorher gar nicht schauen.
Und damit so viel Sport überall immer zu unserer Frage vor Wochen. Ganz einfach, sind wir eigentlich ein bisschen fußballmüde nach dieser langen Saison?
Die Antwort ist relativ einfach. Ja, darum bin ich auch gegangen schauen. Man merkt es schon ein bisschen amix, weil es sind ja jetzt die ganzen Finalspiele gewesen, respektive sind Finalspiele, es sind die letzten Partien in der Liga, in der internationalen Liga ausgetragen worden. Ich bin aber gar nicht fußballmüde, ehrlich gesagt. Vielleicht kommt das noch, aber ich glaube nicht, weil eine WM ansteht und WM ist ja doch etwas ganz Besonderes, was wirklich nicht oft ist. Aber ich kenne natürlich das Gefühl, Fußballmüde zu sein, schon. Und ich habe das Gefühl, im Dezember bin ich es dann vielleicht auch auf einmal.
Ja, genau. Man muss wahrscheinlich logischerweise wie immer ein bisschen differenzieren. Es ist schon sehr viel Spiel jetzt, sehr viel Finals. Eigentlich cool, oder? Und ich habe schon gemerkt, wir hatten zum Beispiel Samstag bei uns ein Festchen gehabt, ein Geburtstagsfestchen. Und ich habe einfach von Anfang an gesagt, um 8 Uhr schalte ich den Fernseher oder halb 9 Uhr, wie auch immer, bei in Stuttgart einfach. Cup-Finale, die EPK, weil es sind auch schon nicht so viele Leute, die haben natürlich auch nicht die ganze Zeit vor dem Fernseher hängen. Aber mich hat es interessiert, ich habe den Match auch schauen, aber viele haben dann so gesagt, ja, komm, so schönes Wetter, bleiben wir lieber los, scheiss Bayern und so weiter.
Also, das hast du gesagt, oder?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Bayern ist jetzt schon nicht der beliebteste Verein in meinem Umfeld. Und der eine Gast war VfB Stuttgart-Fan sogar. Aber ja, es sind natürlich auch Kinder rum und so, aber es ist jetzt einfach eine Momentaufnahme, es ist ganz grundsätzlich... Ja, es ist so viel und das merkst du halt, dass dann, wenn dein Team noch dabei ist, logisch, dort bist du voll da. St. Gallen gestern auch das beste Beispiel. Ich glaube nicht, dass jetzt Basel und IB-Fans den Badi-Besuch unterbrochen haben, für den Cup-Final zu schauen. So ein bisschen so. Aber das ist ja auch ein normal. Es hat vielleicht nicht mal etwas mit der Jahreszeit zu tun. Ich glaube einfach, es ist schon im Gegensatz zu früher, ja, es hat schon wahnsinnig viele Möglichkeiten, Fußball zu schauen. Jetzt gestern Abend, Serie A, letzter Spieltag. Ich glaube jetzt nicht, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer sich das reingezogen haben. Vielleicht interessiert die Serie A nicht, aber früher hat es auch keine Konferenz gegeben, zum Beispiel von den letzten 5 Matchen. Das ist ja erst seit ein, zwei Jahren, wo das so und das anbietet und so weiter. Der Overkill ist riesig und man muss sich wie einen Weg die Bahnen oder Bahnen durch den Dschungel durch. Was schauen wir eigentlich? So viele Meldungen, so viele Sachen und... Vielleicht ist das ein Fußballmüdigkeit, wo ich sogar. Wobei ich zwar gleich wieder alles geschaut. Ich bin natürlich auch wie dort.
Genau, es ist wirklich so. Ich bin auch gewesen, ich habe gestern Nachmittag dann. Also, ich habe geschafft, aber dann einfach noch Premier League-Konferenzen zugeschaut. Dann Serie A natürlich auch eng verfolgt. Es ist wirklich, du schaust am Schluss dann trotzdem alles, weil es eben doch etwas Cooles ist. Es ist nicht der drittletzte Spieltag und schon die meisten Entscheidungen sind gefallen. So am letzten passiert so viel. In Spanien am Samstagabend so viel noch möglich gewesen. Es wäre noch viel geiler gewesen, würden die mit Tordifferenz arbeiten, statt mit Direktduell. Da wäre noch mehr im Abstiegskampf gewesen. Aber es ist so viel los und man schaut es dann trotzdem. Und darum kann ich auch wirklich nicht behaupten, ich bin fußballmüde. Aber ich verstehe jeden, wo man sagt, hey, ich brauche mal eine Pause. Und das Gute ist, nach dem Champions League-Finale hast du doch ein paar Tage Pause. Ja, da reden wir von 10 Tagen Pause, wo halt in natürlich steht noch Testländerspiel an. Aber es ist dann nicht, das kann man auf dich dann wirklich gut verzichten und kann wirklich dann einschalten, wenn es wirklich am 11. Juni losgeht mit dem WM-Eröffnungsspiel in Mexiko.
Weißt du, was ich sicher bin, und zwar schon lange, und das stelle ich fest, ich bin wie ein Jahr müde, und zwar im Sinn von, meine Meinung ist genau die gleiche wie immer, und auch wenn ich mich jetzt vielleicht darf bestätigen fühle, es ist mir wie gleich, es ist so, es ödet mich an, der wie ein Jahr, es schießt mich an, und ich muss mich schon gar nicht mehr erst aufregen, ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Und vielleicht im Cup-Finale, oder wieder der Penalty zum 2-0 von St. Gallen. Das ist einfach für mich ein Sinnbild. Und du siehst, ich sage es völlig emotionsfrei von dem ganzen Schwachsinn. Oder? Du schaust nach einer Szene 5 Minuten an, wirklich unfassbar lang. Dann siehst du irgendwo, dann musst du dich entscheiden. Und es ist doch eigentlich wäre die Idee, klare Fehlentscheidung, revidieren, schon weiter. Und das ist für mich so wieder so ein Ding gewesen, ach, was soll jetzt der Quatsch? Genau, dann am Abend war eine geile Szene gewesen, in Cremonese. Hat so einen DIA-Eingriff gegeben, der Hölle, also wirklich Wahnsinn. Noch in einem wichtigen Match gegen Abstieg. Und dann sind Cremonese-Spieler durchgetragen und innerhalb von 10 Sekunden 3 rote Karten. Also 2 Ersatzspieler und einen auf dem Feld, wo sie halt dem Schiri ihre Meinung hat gesagt. Also ich habe dort auch rot gesehen. Ich habe, by the way, letzte Woche fast auch das erste Mal in meinem Leben rote Karten bekommen, mit dem Schiri meine Meinung gesagt hat. Also, da bin ich kein gutes Vorbild gewesen. Aber jetzt bin ich abgedriftet. Also das, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Dass jetzt die Szene im Köpfchen, ich meine, was soll das? Kein Mensch sagt irgendetwas, wenn es keine Penalty gibt.
Als erstes mal zu Cremonese, die wären sonst abgestiegen. Weil sie konnten machen, was sie dann wollen. Ich glaube, der Frust ist dort sowieso gross gewesen am Schluss. Es ist nicht nur an dem Wahrentscheid, sondern allgemein wird dann, ist dann auch Frust relativ gross, wenn du so, ja, gegen den Abstieg spielst, respektive eigentlich schon sicher abgestiegen bist. Ja, Göpfinale war für mich ein perfektes Beispiel gewesen, wie man es nicht machen soll. Bin ich ehrlich. Ich bin ja grundsätzlich ich bin kein Verfechter für den VAR, aber ich finde, er hat gute Sachen, die er bringt. Und das geht amix meiner Meinung nach einfach zu fest unter. Es gibt immer noch genug Entscheide, die einfach ganz klare Fehlentscheide sind, die revidiert werden. Ich sehe den Punkt mit der vermeintlichen Gerechtigkeit, die du immer sagst, ist für mich alles klar. Aber es gibt doch relativ viele Fehler, die wieder revidiert werden und das kommt ein bisschen zu wenig weg. Der St. Gallen Penalty muss man einfach nicht überprüfen. Also weil man sieht so, er trifft ihn ja, man sieht zum Schluss, er trifft ihn. Aber das ist es, also wirklich, er hat nicht gegeben, den Penalty. Dann musst du nachher nicht 5 Minuten lang so viel Zeitlupe schauen, bis du siehst, dass er leicht berührt worden ist. Es ist einfach kein Penalty. Und ich weiß auch nicht, eben, das ist genau das. Es gibt genug Entscheid. Es gibt auch genug Szenen, wo so ein VAR-Zusammenspiel mit dem Videoschiri und dem Schiedsrichter auf dem Platz funktioniert. Oftmals auch, wenn sie eingespielt sind, die Herren oder Damen auch. Aber wenn es so ist, dass einfach der VAR sagt, ja, so lange sucht, dann irgendwann rausschickt, ah, schau, da hat es eine leichte Berührung, das ist einfach zu viel. Und das ist genau das, wie es nicht jetzt passieren soll. Am Schluss hat das richtige Team gewonnen, das muss man natürlich schon auch noch sagen. Aber es ist keine Szene, wo die VAR dürfte eingreifen.
Es ist einfach so ein bisschen detektivisch geworden und so ein bisschen viel zu viel überprüft. Sie hat das Gespür verloren für die Linie, für das Spiel. Immer im Hinterkopf halt, es könnte noch ein VAR geben. Das merkt schon bei Entscheidung von der Assistenten, aber das haben wir wirklich nur manchmal gestellt.
Ja, aber look, Fabio, kann ich kurz unterbrechen? Wir haben den Schiri im DFB-Pokalfinal gehabt, oder? Der hat einen ganz anderen, der Jablonski ist das gewesen.
Grossartig, gross.
Der hat, ganz ehrlich, eine grandiose Linie gehabt und eine Linie so à la Scheiß auf den VAR.
Ja.
Oder respektive nicht einmal unbedingt Scheiß auf den VAR, sondern eine Linie so, hey, ich lasse es jetzt einfach laufen. Und wenn es ein Fehler war, dann würde man schon noch helfen. Also mehr so in die Richtung, ich pfeife lieber nicht zu früh ab, ich lasse einfach mal das Spiel laufen, ich lasse Zweikämpfe laufen. Und wenn es wirklich etwas ganz Schlimmes ist, dann kommt ja dann Kempter ja helfen. So mäßig in die Richtung. Und ich finde, das hat sich extrem gelohnt. Das Spiel war gut gewesen, auch weil der Schiri so eine grandiose Leistung gezeigt hat. Ja, und einfach das Zeug laufen lassen hat.
Und am Ende des Tages ist Fußball auch ein Kampfspiel. Also weißt du, ein Kampfspiel. Und ich meine, ich muss ehrlich gesagt sagen, ja, nach einer 4-Stunden Führkasse sollten schon 4 Stuttgarter verwarnt sein. Sie haben schon on the edge gefightet und gefoult und sie sind klar Aussenseiter. Und sie haben so einen coolen Spirit auf den Platz gebracht. Ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach. Und der Schiri hat es sehr, sehr gut. Das war dort eine dünne Linie, muss ich sagen. Und das sage ich, ja, ich bin nicht Bayern-Fan, aber ich habe gefunden, also jetzt muss ich dem mal eine Karte geben. Er hat es nicht gegeben. Er ist belohnt worden für diesen Mut eigentlich auch. Und genau so muss es sein. Er hat das Gespür für das Main, er hat das Gespür für das Spiel gehabt. Ich glaube, viel hat er nicht mehr zugelassen.
Ja.
Aber ganz grundsätzlich stelle ich einfach fest, dass eben die, ja, es wird zu technokratisiert und er sind so mittlerweile sind etwa 8 Unparteiische im Einsatz. Und mit Wiejahr. Das ist schwierig. Und der Schade ist, klein, dass wir jetzt zuerst wieder, vielleicht wegen mir, aber nein, es war schon gestern das Thema, über das reden. Ich meine, es ist ein Riesenfest. Und ich finde, St. Gallen, wir dürfen es wirklich würdigen. Wir düngen mir ja scheinbar zu wenig. Ist vielleicht fast der heißeste Club in der Schweiz, ja, für das Schlusszeichen, wenn man alle Faktoren zusammennimmt. Ich meine, die Begeisterung, ich habe auch der Endvater vom Mitspieler, vom Sohn, ist auch, habe ich schon mal erzählt, ist St. Gallen-Fan, der hat jetzt wochenlang geplant, ist zwar im Muschi-Sektor gewesen, hat keine grünen Kleider dürfen anlegen, aber für die, der kommt aus der Ostschweiz, das ist so 57 Jahre oder weiss nicht, zweimal Meister in 1000 Jahren. ja, ja, das hier in Bern erlebt bei IBE, was ich so lange vorgelassen war. Die Begeisterung, die Leidenschaft, der absolut verdiente Titelgewinn jetzt in der Ära Matthias Hüppi. Ich bin recht begeistert, dass das eben, was das denen bedeutet und ja, wie die gefeiert haben, friedlich, by the way, also bis jetzt, ich hoffe, ich erzähle kein Seich. Klar, der Gegner war jetzt auch nicht Basel oder so, oder GC. Ich habe gestellt, ja, der hat vielleicht ein mehr Probleme gegeben mit Fanausschreitung und so, aber Team der Woche auf der St. Gallen absolut gerechtfertigt. Sie haben auch in diesem Match wieder Widerstand überwunden, logischerweise die rote Karte vom Goalie, die ja eine unglaubliche Aktion ist. Und der Görtler, den wir schon x-mal gehypert haben, und Spieler der Woche und so weiter. Klar, auch er kann den Penalty verschießen, Charakter, bla bla bla. Aber ja, er ist vorangegangen. Er hat dort mit uns gesagt, in den Minuten nach der roten Karte hast du gesehen, wenn er auf ihm ist, kann man mit Mitspieler dirigiert, aufgestellt, ist wie ein zweiter Trainer. Und ja, das stimmt vieles in der Kaderzusammenstellung. Man hört von einzelnen Misstönen im Machtwechsel, im Machtkampf, als Vereinsspitze und so weiter. Können wir vielleicht auch schon darauf eingehen. Aber ganz grundsätzlich muss ich sagen, ich bin recht begeistert vom FC St. Gallen. Wir haben genug gescheitert über Schweizer Clubs in den letzten Monaten.
Also ich sage mal so, Punktrekord im Verein, also Vereinsrekord haben sie aufgestellt in der Liga und der Cup-Final, ich glaube, gehört wirklich zu der besten Saison, die je gespielt haben. Ich habe es ein bisschen unterschätzt, bin ich ehrlich, wie viel so ein Titel für so einen Club bedeutet, wenn du jahrelang nicht mehr gewonnen hast. Das kommt vielleicht von meiner Rekordmeister-Fan von meiner Rekordmeister-Fan, wie sagt man, ja, ich habe mich für Clubs entschieden.
Ja, du gewinnst ja immer.
Irgendwo gewinne ich immer. Oder? Also, ich habe zwar auch einen Club, den ich jahrelang nicht mehr gewonnen habe, aber grundsätzlich, ich habe das ein bisschen unterschätzt. Durch das war das cool gewesen. Natürlich hätte ich lieber GC im Cup-Final gehabt. Ich habe das Gefühl, dann die zwei Fangruppierungen, zwei Stadien, beide ungefähr gleich viel, wäre sehr cool gewesen. So hast du einfach ein grünes T-Shirt mehr gehabt, mit dem Stadion im Wankdorf, weil die einfach alle auf alle Arten die Tickets von Uschi genommen haben. Und Uschi ja nicht mal der eine Sektor, der hätte können füllen, richtig voll gehabt haben. Das ist schon sehr bitter gewesen. Aber auch das ist eine coole Stimmung in dem Stadion rein. Extrem laut. Du hast wirklich die Sehnsucht, die Party nachher. Wir sind ja nachher auch vor Ort in der Ostschweiz und dort Impressionen geliefert von den Fans, die so glücklich waren. Tausende Menschen, einfach was das so bedeutet für einen Club. Ist wirklich eindrücklich gewesen und es hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Und ich gönne denen den Erfolg sehr. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht das Gefühl haben, jetzt haben sie den Titel gewonnen, jetzt sind sie die Grössten. Was ja auch passieren kann. Ich habe das irgendwie bei Thun-Fans weniger als bei St. Gallen-Fans. Wieso auch immer. Irgendwie im Kopf wieder. Ich kenne auch mehr St. Gallen-Fans. Aber es ist wirklich cool gewesen, dass du hast die Mission angesprochen. Die haben ein bisschen, irgendwie habe ich sie sehr unpassend gefunden nach diesem riesen Triumph. Ich glaube eben, der Hüppi hat so gesagt, er ist auch ein Mensch, er kann auch über so Sachen reden, wenn sein Energielevel tief ist. Die Fans haben ja zuerst Plakat gemacht, wo überhaupt auf die Missstände hingewiesen haben. Da geht es ja um Positionen im Verwaltungsrat. Ja, es ist wirklich so, hätte jetzt nicht mehr so sein, tut es ein bisschen schmälern, das Ganze, aber ich habe es einfach ein schönes Fest gewesen und trotz der grossen Goalie-Aktion von Vatkoviak, der übrigens ein mega geiler Typ ist, ich glaube, für ein Team perfekt eigentlich und hat er doch auch im Cup zweimal einen Penalty Schüsse respektive reüssiert. Einfach cool gewesen.
Weißt du, ich kenne ja den Matthias Hüppi schon recht lang beruflich bedingt. Er war schon lange beim SRF gewesen. Und ich kann mich an eine Szene erinnern, WM Südafrika, sind wir Journalisten irgendwie im Vanderbilt-Park, das weiss ich zufälligerweise noch, und er ist wirklich in meiner Erinnerung, jeden Morgen hat er die Laufschuhe geschnürt und ist gesäckelt und er ist topfit, immer noch, ist 68 und ist eine wahnsinnige Energie, die er hat, schon immer gehabt hat und Chapeau, was er da leistet. Aber ich bin verklüpft gestern, als ich das Interview, übrigens noch witzig, mit dem Rainer Maria Salzgeber. Also, die haben ja wahrscheinlich auch 100 Jahre zusammen geschafft. Das war ein spezieller Moment für beide.
Aber das passiert immer beim Hüppi, ja, wenn er irgendwo besser auftaucht.
Auf jeden Fall bin ich fast verklüpft. Du hast gesehen, den Druck, du hast ja die eine Szene gesehen, auf dem Stuhl hockt. Da ist vieles ein Kochtopf, der unglaublich am Brodeln ist. Und es muss irgendeiner raus. Weißt du, wenn du hinter Clubs reinschaust, manchmal siehst du ja das, meistens bist du ja zu weit weg als Journalist, logischerweise. das gibt es überall, die Machtkämpfe, Philosoph, Strategie, wie gehen wir in die Zukunft, wie viel Mitspracherecht haben Aktionäre, wie viel Mitspracherecht haben Sponsoren, wie viel Mitspracherecht und so weiter, setzen wir auf einen Nachwuchs. Und das muss ja intern geklärt werden, im Idealfall gelingt das. Manchmal hast du Figuren, die alles bestimmen, die Canepa, Degen, die halt sehr prägend sind, nicht immer zum Vorteil der Clubs und so weiter, Constantin. Und St. Gallen hat ja jetzt eigentlich eine gute Struktur aufgebaut, das darf man glaube ich sagen, aber dass es da auch gewisse Misstöne gibt und dass sich vielleicht die Aktionärat zu wenig gewürdigt oder wertgeschätzt gefühlt, das gehört dazu. Jetzt ist es rausgedrungen, man hat schon von Bonaten gehört, es gibt da kleine Probleme. Und ja, die werden das jetzt, ich traue ihnen zu, aber es kann schon, was ich gehört habe, es kann schon zu einem Klapp kommen und das wäre nicht gut. Für den FC St. Gallen ist eigentlich stupid, wenn du überlegst, ist der Club
die erfolgreichste Phase, genau. Ja,
es ist Wahnsinn, oder? Aber es ist halt einfach Fußball, es sind Emotionen, Menschen. Ja, und du hast recht, es ist schade in dem Moment, wie eben auch der Schiri schade war. Aber am Schluss die Freude, Leidenschaft, Party,
ja, so wie überwiegt der Fans alles. Egal, oder? Ist der Fans ja, natürlich. Moment. Natürlich, es ist einfach so ein bisschen ja, unpassend, aber ich mache dann nicht mal am Hüppchen vor, von nicht ansatzweise, oder? Es ist mehr so, es hat ein bisschen unpassend gewirkt, die ganze Sache. Eben, man hört jetzt ja, was da ist und eben, dass da wirklich einen Klapp geben könnte. Es ist halt immer auch ein schmaler Grad, und es gibt Leute, die werfen Geld in den Club rein, die investieren in den Club, oder? Und wenn die sich natürlich nachher finden, hey, da läuft nicht das, was wir wollen, ist natürlich auch blöd, wenn ich meine, sie werfen Zeit in den Club. Ja, am Leben halt. Ich weiss ja, wie das ist mit GC. Es ist eigentlich etwas Schönes, wenn so ein Club in einer Hand ist von einer lokalen Unternehmer, respektive lokalen Personen. Aber es ist immer ein schmaler Grad. Und ich hoffe, es wäre, dass mich da findet. Und dass das Energielevel von einem Hüppi, wo er wirklich viel für den Club macht, wo man auch wirklich weiss, nachher nicht so tief muss sein, dass man am Schluss richtig, ein bisschen kaputt wirkt in dem Moment. Oder? Natürlich war er auch kaputt gewesen, weil so viel die Sehnsucht halt schon da war. Aber trotzdem, man hat es schon ein bisschen angesehen.
Ich bin ein grosser Fan von Cup-Finals, das habe ich schon 100 Mal erzählt. Und wenn ich mir gestern so ein bisschen vorgestellt habe, St. Gallen geht, bin ich schon ein bisschen wehmütig geworden. Ich will Uschi nicht ausschliessen aus einem Cup-Final, die haben sich das redlich verdient. Mhm. Aber es ist wieder der Vaduz-Effekt. Niemand, oder mehr, also ich will nicht Vaduz in Super League, ich möchte lieber nicht Uschi im Cup-Final, da bin ich ehrlich genug. Weil eben St. Gallen geht, wäre anders gewesen, aber von Affischen her. Aber bei GC siehst du halt die ganze Schizophrenie vom Fußball. Ich meine, das ist jetzt das dritte Jahr, glaube ich, nacheinander, du kannst mich korrigieren, wo die am Schluss feiern und wie sie gefeiert haben. Nach einer unfassbar miesen Saison, wo sie alles falsch gemacht haben, was man falsch machen kann, vor allem das Management, Clubführung, alle Sauter, Trainerwechsel, Mannschaft, miserablen Fußball gespielt. Und am Schluss feiern die eine Party, als ob sie wären Schweizer Meister geworden. Das ist schon unglaublich geil, oder? Also, ich weiß nicht, er ist auch mitgetanzt.
Ja, ich bin mental zu kaputt, um dann noch mittanzen. Es ist wirklich. Ja, die Barrage, das ist jedes Jahr aufs Neue. Also letztes Jahr weniger, weil es ab 4-0 gestanden ist nach dem Hinspiel. Aber jedes Jahr aufs Neue ab zu der Horror. Und ich möchte das nicht nochmal erleben, bitte. Also es hat sich langsam wirklich. Es muss nicht mehr sein.
Eigentlich braucht es jetzt wieder ein Housecleaning, wie sie in Amerika sagen, und zwar ein richtiges.
Ja.
Ich weiß nicht, aber das können wir ja dann sicher vor der neuen Saison ausgiebig diskutieren, was GC für eine Zukunft hat. Ich will noch schnell drei Sachen über GC mit besprechen. Also vielleicht zuerst mal, da kommen wir mit dem Michi Frey, ja. Ich meine, Hoffnungsträger, was man liest, 500.000 Aufwärtslohn. Und ich halte ja viel von ihm, ich habe ihn immer verteidigt, aber wenn man jetzt auf das halbe Jahr zurückschaut, hat er ein Goal geschossen in der Liga?
Ja, gegen Vinti hat er doch eins gemacht, das
hat
er 60 gemacht. Meter.
Und Göpp hat das Wichtiges gemacht, er ist gut gestartet.
Ja, also, nein, Moment. Der Göpp, finde ich höre immer wieder, er hat doch im Göpp das Goal geschossen, dass er geht, das Goal im Göpp gegen Sion ist schön gewesen, er geht es aber gar nichts gebracht. Also gar nichts. Am Schluss hat man im Göpp-Final gegen Losanuschi verloren, Göpp-Halbfinal gegen Losanuschi verloren. Und er hat viel zu lange von dem gelebt, dass er in dem Göpp gegen Sion in der 90. Minute das Goal schießt. Also viel zu lange ist es, ja, aber er hat doch dort. Also wenn man es, er ist jetzt konsequent und ich möchte da ihm nicht in seiner Karriere hat er doch relativ viel Goal geschossen, respektive auch bei ihm viel gute Phasen gehabt. Ich möchte ihm das nicht in Abrede stellen, aber das funktioniert so gar nicht. Ich habe selten Spieler gesehen, wo so falsch läuft. Und das Schlimme ist ja, er läuft ja. Also er gibt ja jedes Mal Einsatz. Du siehst es ja. Er will, er will, er will. Aber so viel falsche Laufwege muss man auch mal zuerst schaffen.
Ja, starke Worte. Ich habe im Fernsehen geschaut. Er ist immer da, er ist fightet und so, aber er macht so viele falsche Entscheidungen. Er strahlt 0,0 Torgefahr aus. Das ist schlussendlich nicht ganz unwichtig als Mittelstürmer. Und ja, das Engagement ist bis jetzt einfach völlig missraten. So ehrlich muss man sein. Er ist natürlich auch nicht einfach, aber er ist ja genau für das geholt worden, für eine junge Mannschaft zu führen. Und ich glaube, er ist vieles, aber er ist vielleicht eben der gleiche Leader. Er ist vielleicht dann der Beste, wenn er sich auf sich konzentrieren kann und nicht noch ein Team führen muss. Das kann er wahrscheinlich einfach nicht. Und schlussendlich ist er auch ein Sinnbild von dieser verkorksten Saison, wie eigentlich, oder Abrashi, oder er ist ja immer verletzt. Und klar ist er eine grosse Figur. Und für mich ist er der Spieler der Woche. Einfach schon Kraft, die Kraft der Bilder, wie er dort am Boden liegt und geknallt wird. Und du hast gerade Schmerzen, wenn du zuschaust, kommt zurück. Da ist ja so viel Adrenalin und was weiß ich, was der alles gespürt hat. Weißt du, der hat auch den Mount Everest aufgesehen in dem Moment. Der war so krass drauf gewesen. Aber was ist sein Beitrag genau im Klasserhalt? Jetzt kann man schon sagen, er ist reingekommen, hat das Team wieder gerettet. Aber wie siehst du ihn? Und vor allem, was ratest du ihm? Also die Saison mit dem Zeidler, vielleicht die nächste, wäre die nicht zu viel? Er ist zwar noch nicht so alt. Was empfiehlst du ihm?
Ja, ich würde mich nie anmassen, ihm zu empfehlen, was er machen soll. Er ist 36 mittlerweile, er hat für GC seine Knochen genug lang eingehalten. Also wenn er jetzt empfindet, er möchte aufhören, und dem Club in anderer Form erhalten lieben, dann soll er das durchaus machen. Ich würde ihm aber auch gönnen, wenn er sagt, er möchte weiter Teil im Kader sein. Er wird wahrscheinlich nicht eine riesige Rolle haben. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn die jetzt abgestiegen wären, dass mit dem hätte er nicht aufgehört, glaube ich. Ich glaube, er hätte gefunden, look, Challenge League, mein Level, mein fußballerisches Können, was ja durchaus da ist, ist genug gross für die Challenge League, auch wenn ich vielleicht nicht mehr ganz so fit bin. Am Schluss hat er einen grossen Anteil an diesem Klassenerhalt. Weil er provoziert die rote Karte, indem er den Kopf anhebt in einer Szene, wo nicht viele Leute den Kopf voll anheben, ehrlich gesagt. Wenn man dann wieder damit gerechnet, dass er dann den Ball mit dem Fuß möchte spielen und er hebt den Kopf an und provoziert ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine, die rote Karte und so auch ein Aufbruchstimmung. Wie geht's? Er war in Unterzahl gewesen, nach wohl einer von der dämlichsten roten Karten. Das habe ich letztes Mal beim Zimba schon gesagt. Aber die war noch blöder. Also, es ist wirklich unfassbar. Aber er hat einen riesen Anteil am Schluss an diesem Klassenerhalt, weil das Team ist in den Zeilen gewesen bis zu dieser Szene.
Also, die rote Karte vom Lee, bin ich voll bei dir. Ich schaute auch schon lange. Könnte mir nicht passieren, weil ja, ich weiß auch nicht, ich bin zu wenig, aber ich verstehe, dass es passiert. Weißt du, ich nehme der Linie die Schuld.
Ja, ja.
Aber ich verstehe also, in dem Moment, der andere hat
den fest, einen, der tut,
ja,
genau.
Ja, das
und er trifft ihn ja nicht brutal stark mit dem Knie. Es wirkt in der ersten Szene so, aber wenn es anders läuft und der Kopf nicht ganz genau so nah ist, dann trifft er ihn gar nicht, oder? Weil das ist ja wie kein richtiger Knieschuss, aber es ist eine klare rote Karte. Also ich glaube, da müssen wir nicht diskutieren.
Aber eben noch schnell, zum Abrashi vielleicht, also ist schon ein beeindruckender Typ, oder wie Nero, der war gar nicht bei sich gewesen.
Nein, das,
Interviews,
du hättest müssen legen, hättest nicht mehr rausnehmen eigentlich, weil es hat nicht ganz so, er war immer noch am Fliegen gewesen nach dem Spiel, und nicht auf eine andere Art als sonst damals, habe ich das Gefühl.
Wie auf Drogen, wenn man das so
ja,
sagen.
Ja, ja.
Du bist ein bisschen böse mit mir gewesen, oder hast du an meinem Verstand zweifelt, wo ich, für mich, ist das keine rote Karte gegen Obexer. Du kannst jetzt vielleicht noch schnell erklären, warum ich das finde. Es ist klar, es kommt Blut, es ist wie ein Jahr super Zeitlupe, sehr brutal, sagt er, ist ein voll. Aber, also, und ja, mit Schiedsrichtern darüber geredet, es ist gelb. Es ist einfach gelb. Es ist keine Absicht, du kannst schon sagen, es ist nie Absicht, aber es ist nicht mal ein Zweikampf aus Sicht Obexer. Er sieht den Abrashi nicht, er will den Ball vorholen und der Abrashi kommt, hat den Kopf sehr tief, es ist brutal, maximal unglücklich, aber im Vergleich zum Lee oder zu, ich weiss doch auch nicht, das ist für mich einfach keine rote Karte und mir nervt es dann, auch hier wieder, kommt wie ja, dann siehst du das Blut, oh shit, wie schlimm und so. Und klar sagst du jetzt, es sei eine klare rote Karte, er nimmt eine Verletzung, ich hoffe es, aber ich finde, nein, gelb ist gut, wo der Obexer kann 0,0 dafür. Wie aber einer mit beiden Beinen voraus auf den Ball, der kann schon sagen, keine Absicht, aber dort nimmt er eine Verletzung, ich hoffe, ich finde, der Obexer nimmt keine Verletzung, auf. Und Penalty ist es schon gar nicht. Ein Barrage so zu entscheiden, ist ein Witz. Und wenn er wie ein Jahr mal bräuchte, ja, dann müsstest du nicht dort sagen, hey, es ist einfach zu wenig, für schlussendlich nach 210 Minuten einen Barrage zu entscheiden. Aber das siehst du vermutlich ein bisschen anders, beide also, Situationen.
Nein, also bei der roten Karte, ich weiss nicht, was dir da... Ja, ich sage es, ich tue es nicht aussprechen, was ich jetzt gerade im Kopf habe. Nein, das kann ich nicht, das kann ich im Podcast nicht sagen. Also die Argumentation, also der Kopf war nicht so weit unten, wie du sagst. Der ist sicher genug höher gewesen, der Kopf. Also es war nicht alles weiss, dass er irgendwie auf den Knien höher war, sondern der ist genug höher gewesen, das war auf der Brust höher oder so. Also da ist nichts mit Ding. Natürlich hat Obex gar nichts dafür. Und der hat mir auch sehr, sehr leid in dieser Szene, dass es rote Karte gibt. Aber weißt, es gibt jede Woche, jedes Wochenende rote Karte, wo Spieler nichts dafür können. Wo sie einen Schritt auf den Spieler zu machen, der macht auch einen Schritt auf sie zu und dann treffen sie ihn mit den Stollen voran. Im Schritt hin auf dem Knöchel, rote Karte. Das ist nie Absicht, nie. Es ist nicht mal das Ziel, dann in den Zweikampf hineinzugehen teilweise und sie sehen die rote Karte. Oder sie wollen einen Ball spielen und stehen einmal auf den Knöchel, weil sie den Ball gespielt haben oder respektive einen wegspinzen. Und es gibt rot und wir reden nicht drüber, oh, ist ja kein, wir reden gar nicht drüber. Und also, das Witzige an dieser Szene war ja, es ist eine Einblendung gekommen und dann kommt ein Kommentator, der sagt, ja, wir haben mit unserem Schiri-Experten geredet, es ist keine rote Karte, weil er sieht ihn nicht und es ist keine Absicht.
Dort hat er die Wahrheit gesagt, der Experte, genau.
Ich habe noch nie so eine dumme Argumentation gehört, wie er sieht ihn und es ist keine Absicht.
Gut.
Also wirklich, also ein Fallrückzieher im Strafraum und du triffst den anderen im Gesicht, einfach als Beispiel, du siehst den Gegner auch nicht und es ist auch keine Absicht. Und es ist trotzdem eine rote Karte. Also die Argumentation ist wie bei deiner Hands Regel da, wo der Ball wegspielt. Also kannst du einfach in die Hand nehmen, wenn der Ball nach außen verteidigt wird, dann kannst du im Strafraum einfach den Ball in die Hand nehmen. Ist ungefähr eine ähnliche Argumentation. Eine so sinnlose Argumentation. Er sieht ihn nicht. Weißt du, wie oft passieren rote Karten, wenn andere Spieler nicht sehen? Und dann ist es trotzdem rot. Also ja, selten etwas gesehen. Und nachher im Studio sagt er dann, alles richtig entschieden, der Experte. Und er hat genau gewusst, er war der, der vorher am Reporter gesagt hat, übrigens, es ist keine rote Karte.
Ja, also weißt du, wir werden jetzt beurteilen von dieser Szene.
Nein, also, Entschuldigung.
Ich sehe deine Argumentation.
Volltreffer im Gesicht.
Ja, man kann das so
sehen. Und es hat nichts mit VAR als Superzeitlupe zu tun. Er ist voll im Gesicht getroffen worden.
Ja.
Und er blutet wie Sau, weil er voll getroffen worden ist. Und beim Penalty, Moment, zum Abschliessen, ist für mich, dürfen nicht gehen auf dem Platz. Aber wenn man immer sagt, mit klaren Fehlentscheidungen eingreifen, ist das nicht unbedingt ein klarer Fehlentscheid, den man nachher eingreifen muss. Es ist schade, wie so ein Barrage-Spiel endet. 100% gebe ich dir recht. Aber es ist auch sehr unglücklich in den Zweikampf gegangen und für ihn ist ein Penalty auf dem Platz gewesen. Er hat den Penalty gepfiffen und dann wäre es auch ein Skandal gewesen, hätte er zurückgenommen, weil er wird ja getroffen.
Ja. Weißt du, spannend wäre gewesen, wenn er ihn nicht gegeben hätte. Du hast schon in der 17. Wiederholung gesehen, dass ein Kontakt da ist, was wäre da passiert. Aber es ist da, unglücklich.
Ich gebe dir komplett recht. Ich glaube aber, das wäre jetzt genau so, wenn er nicht gegeben hätte, wäre es genau so ein Entscheid gewesen, wo wir jetzt nachher da gewesen wären. Wenn der VAR nachher gekommen wäre und der Penalty geht, wäre ich komplett bei dir gewesen und gesagt, was soll das, weil es ist kein klarer Fehlentscheid. Aber das ist genau so eine 50-50-Aktion, wo du sagst, hey, eigentlich kannst du ihn geben oder respektive, wenn du ihn gegeben hast, dann nimmst du ihn zurück. Es ist sehr blöd, nach so vielen Minuten in der Barrage, dass das Spiel dann so entschieden wird. Ich habe auch krass gefunden, wie geht das Spiel gejubelt haben beim Penalty. Also der Krasniček jubelt, als hätte jetzt gerade das Goal geschossen. Den muss ich auch noch zuerst machen bei diesen Penalty-Historien. Es ist natürlich sehr schade und sehr bitter für Aarau. Und man muss sagen, der ich habe auch zwei, dreimal über ihn gemotzt, aber der einzige richtige Winterzugang, der wirklich funktioniert hat, ist der Bashir im Gumm gewesen. Ich vergesse immer, wie man genau spricht. Der hat sich so gefangen, der hat hinten alles wegverteidigt und vorne nachher noch das Goal schiessen. Und der ist wirklich, der hat sich gelohnt am Schluss.
Riesenmatch. Also wenn das der erste Match in der Schweiz wäre, würde ich aus Eibe aus Basel direkt holen. Ja, Penalty rote Karte werden wir uns nicht einig. Beim Schiri möchte ich noch sagen, Schiri-Experte, wenn die Experten im Studio sind, das finde ich etwas vom Unnötigsten, was es gibt. Weil die sind ja auch früher Schiris gewesen, die kennen sich. Das ist jetzt sicher, wenn ich über die würde irgendwo eine Kolumne schreiben, würde ich halt nicht mehr. Also das ist so, das bringt doch nichts. Also das war ein Klassiker gewesen. Zuerst flüstert ein Reporter auf das Ohr, ja, es ist eine richtige Entscheidung vom Schiri.
Ja, weißt du, das kann ich nachvollziehen, aber Begründung ist sinnlos gewesen.
Ja, das sowieso, da kann man sich dann auch noch geteilter Meinung sein. Das sind auch noch ja, aber es ist so, die sind so lieb immer. Ja, super, gute Linie. Das kann ich wirklich nicht ernst nehmen. Was mir noch aufgefallen ist, also der Krasniqi. Sensationeller Match gespielt. Power ohne Ende. Und bei Aarau finde ich sehr bemerkenswert, wie ruhig. Klar, der Thaler ist sehr ein vernünftiger Mensch, kommt her zum Interview. Oder Zverotic, den ich kenne von früher, der Hitzkopf war auf dem Feld. Sehr ruhig, sehr sachlich, sehr gefasst. Der Trainer auch. Der Trainer hat natürlich nach dem Iverdor-Spiel ein unglückliches Bild abgegeben, wo er wie ein Häufchen Elend auf der Tribüne ist gehockt, vor dem GC-Spiel, eigentlich schon wie aufgegeben. Aber nein, sie haben super Barras gespielt. Aber in dem Moment so ruhig zu bleiben, ist einerseits stark und andererseits ist vielleicht genau das, was noch fehlt. Aber es ist Spur ab Raschi, die Entschlossenheit. Sie sind eine gute Mannschaft, eine liebe Mannschaft, aber es fehlt vielleicht so ein bisschen etwas Fieses, was du halt manchmal brauchst. Etwas, ja, dass du dich so nicht aufregst und das so gelassen hernimmst. Stark und gleichzeitig sagt es etwas aus, vielleicht über die Mentalität. Wenn sie dort noch einen Schreiber zwei drehen und würde ich dann ab Raschi holen für ein Jahr. Nein, aber die sind auf einem guten Weg. Es wäre so schön gewesen, Aarau statt Vaduz. Ja, in Super League, aber ja.
Also ich finde, du hast etwas sehr Schlaues gesagt, muss ich noch loswerden jetzt, nach deiner Aussage zu der roten Karte. Nein, aber das jetzt mit dem, ich bin dort vom Fernsehen am Schluss und habe so gesagt, was ist da los? Wie kann man so, man hat jetzt gerade Barrage auf so dramatische Art und Weise verloren, zum zweiten Mal in Folge. Ist wirklich näher an dem Aufstieg, sie hat vorher den Aufstieg am letzten Spieltag verspielt und dann stehst du dort an und bist so richtig nüchtern, wir kommen wieder und so. Und ich bin so, hä? Komisch. Also irgendwie, ich habe genau das gleiche Empfinden wie du. Ist mir zu wenig gewesen. Ich möchte dem Oli Jäckli möchte zu der Karriere natürlich gratulieren, aber auch er. Dann ist schon gewesen, ja, schade, das ist mein letztes Spiel so geendet, aber es ist schon schön jetzt hier im Aarau. Und ich bin so, aber... irgendwie fehlt mir jetzt so der Ding und auch eben, wir diskutieren über die rote Karte, wir diskutieren über die Penalty und dort ist gar nichts gekommen, sondern wir so, ja, wir greifen jetzt einfach nächstes Jahr wieder an.
Stell dir den Gürtel vor.
Ja,
wir sind beschissen worden, so kannst du das nicht machen.
Ja, also, fix.
Ist auch völlig verständlich, oder?
Das ist genau der Charakter.
Stell dir den Abrassi vor im Aaron-Team.
Ja, nein, also, ich hätte mich, also ganz ehrlich, ich bin der Meinung, das ist kein... Es ist okay, hat man den gerne nicht zurückgenommen, aber ich als Ara, wenn ich jetzt Ara-Fan wäre oder Ara-Spieler, hätte ich mich auch beschissen gefühlt.
Yeah.
Also irgendwie, weißt du, vorher die rote Karte, man muss sagen, sie haben es ein bisschen vergehen nach der, in der Überzahl, aber sie sind ja doch noch immerhin nur der Challenge League Club, das dürfen wir schon nicht vergessen, Challenge League ist. Also man kann nicht erwarten, man hat es jetzt bei Los Angeles gesehen, die sind auch einer mehr gewesen und haben es auch nicht geschafft, da Druck aufzubauen. Es ist nicht einfach, wenn die finanziellen Mittel und Kaderwerte, ich meine, Bayern hat geht es ja zwei Spieler gehabt, wo Bayern, die mehr Wert haben als der ganze Aarauer Kader. Aber trotzdem, es hat ein bisschen gefehlt. Aber irgendwie hat man nachher auch ein bisschen zu nett gefühlt und ein bisschen zu fest, typisch Aarau, die Unaufsteigbaren. Ja. Aber ich hoffe schwer, dass es Sie oder Winti schaffen nächstes Jahr und in Super League wieder raufkommen.
Wenn wir Schweizer Fußball abschließen, Lucinelli ist gewechselt, haben wir unsere Meinung schon letzte Woche gesagt, zu Union Berlin. Ich finde nach wie vor, Basel deutet vieles darauf hin, die riesen Veränderungen, das wird schwierig. Ich bin nicht ganz sicher, ob es schlau ist, am Trainer festzuhalten, was alles passiert ist. Stichwort Shaqiri, Umgang mit Shaqiri. Beste Unterhaltung nächste Saison, Lugano rüstet brutal auf, so ein bisschen klammheimlich. Zwei Spieler aus Südamerika geholt, da ist viel Geld rum. Sonst weiss ich nicht, das wird, was ich gehört habe. Natürlich viele Transfers geben, aber viele auch erst spät. Das sieht man ja immer, wenn Turnier sind, kommt der Transfermarkt später in die Rolle. Das wird natürlich, sie haben jetzt auch Zeit. Das ist auch das Gute für Clubs. Sie rücken jetzt in den Hintergrund und können rumwursteln im negativen Fall. Im positiven Fall wirklich Strategie entwickeln, gute Transfers machen. Ja, da wird es einige Veränderungen geben.
Sie haben halt noch den Botelli, sie haben die Kaufpflicht, glaube ich, eingelöst. Das heisst, dort wird wieder Geld investiert. Sie haben es ja auch in Europa Cup geschafft, respektive Quali-Runde, weil St. Gallen ihre Pflichtaufgabe erfüllt hat. Ich möchte noch kurz das erwähnen, wo jetzt die Schweizer Vereine unterwegs sind. Dass wir das auch noch abgeschlossen haben, weil ich bin sehr überrascht war, dass da, ja, wie heisst es, das nicht so. Also ich bin nicht indirekt überrascht gewesen, aber es ist schon krass. Ich meine, wenn wir wirklich Pech haben und die Chance ist einfach da, hat man kein einziges Schweizer Team nächstes Jahr in Europa. Wobei doch tun.
Thun muss eine Runde überstehen irgendwo, aber ja,
schon genau, Thun zweite Quali-Runde Champions League. St. Gallen zweite Quali-Runde Europa League. Lugano und Sion zweite Quali-Runde Conference League. Also die haben gar keine Chance. St. Gallen hat noch Chance, dann glaube ich, über Conference League nicht zu rutschen, wenn sie jetzt die Quali-Runde nicht bestehen. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber zumindest die Chance ist ja gross, dass es einfach kein Team in Europa schafft, was sehr bitter wäre für die 5-Jahres-Wertung und für unsere Position, wenn man so weit runtergekehrt ist.
Mindestens in der Conference League kann man ja schon etwas erreichen, aber schon so, wenn IB und Basel fehlen, dann, ja, ich bin jetzt auch nicht super optimistisch, aber ja, Thun ist vor 20 Jahren auch in die Champions League gekommen. Soll jetzt erst mal spielen. Mal schauen. Ja, am Samstagabend übrigens, und damit vielleicht zum Auslandfußball. Ich bin so extrem ambivalent beim Harry Kane. Und ich so ein bisschen bösartig gesagt, ist er der erfolgloseste Superstar in der Geschichte des Weltfußballs. Wo er ist ein Superstar. Aber er hat bis jetzt Titel gewonnen mit einem Club, der ein bisschen bösartig gesagt, der Faduzer Satzstürmer wird Titel gewinnen bei Bayern. Da gewinnst du einfach Titel. Er hat ja sein erstes Final gewonnen. Bravo Harry, mit 32. Aber auch da, es ist jetzt nicht eine Riesenleistung mit Bayern, der hat Pokalsieger zu werden. Du siehst, ich bin ein bisschen zynisch, aber für mich ist er logischerweise ist er weit weg vom Standing von all diesen Superstars, wo er halt einfach so erfolglos ist. Und andererseits schaue ich ihm zu und er ist in so jeder Facette von seinem Spiel als Vorbild ein super Fußballspieler, unfassbare Schusstechnik, einfach 3 Goal schnell in diesem Finale. Ich finde, er hätte den letzten Schuss und Goretzka können geben, den Penalty. Aber das zeichnet die Gier ja aus von so Torjäger. Und er ist so gut. Ja, das müssen wir nicht diskutieren. Und gleich bin ich eben so, ja, aber come on. Geh mal zu einem Club, geh mal in eine Liga. Also bei Bayern Meister zu werden. Für das hast du nicht die Premier League verlassen und den Torrekord für die Premier League verschenkt. Das wirst du alles nicht verstehen als Bayern-Fan. Aber eben, ich bin nicht der Einzige, der so gesetzt werden. Es ist so, in England wird er jetzt nicht, wow, Kane ist deutscher Meister geworden. Also come on, das wird jeder mit Bayern, oder? Es wäre, wow, Kane hat mit Real Champions League gewonnen und so weiter. Und das ist so, ich bin immer noch hin und her gewesen, obwohl er wieder eine unfassbare Weltklasseleistung gezeigt hat.
Also eigentlich wird ihm vorgeworfen, dass er jahrelang an einem Club treu war, der keinen Titel gewinnt.
Ja.
Obwohl er jedes Jahr viel Goal geschossen hat bei Tottenham. Das wird ihm vorgeworfen und jetzt, weil er zu einem Club gegangen ist, nachdem er jahrelang bei einem anderen Club geblieben ist und kein Ruf von irgendwelchen Riesenclubs gefolgt ist, zu einem Club gegangen ist, wo er gefunden hat, jetzt gewinnt er doch noch einen Titel, wird ihm das auch noch vorgeworfen. Ich glaube, Harry Kane hat
Bayern ist ein Riesenclub.
Ja, ich weiß, genau, nachher dann, ja, aber er war jahrelang bei Tottenham gewesen und jetzt wird ihm vorgeworfen, was fällt dir eigentlich ein, dass du zu einem Verein gehst, wo dann noch Titel gewinnst? Finde ich relativ ambivalent, sagen wir mal so. Also schizophren fast schon.
Zynismus, das kann der Sven auch. Gut.
Ja, also nein, also ich weiß, woher es kommt von dir. Ich weiß es komplett. Aber es ist wie
hast
so.
Hast du noch Verständnis? Weißt du, frei von Emotionen, Bayern und so, das ist super. Er ist super Saison. Er ist Weltklasse. Er ist vielleicht der beste Spieler im Moment der Welt.
Ja,
ich kann mir das mal begegnen. Aber hast du noch Verständnis für das, was ich sagen wollte? Oder verstehst du mich gar nicht?
Ich verstehe dich schon ein bisschen. Aber am Schluss ist er von einem. Natürlich beginnst du mit Bayern die Meisterschaft. In dem ersten Jahr hat es übrigens nicht geholt, wohlgemerkt. Also, wie das gesagt hast. Genau. Aber natürlich können sie es natürlich nach 6 Jahren übrigens wieder der DFB-Pokal-Sieg. Die 4 ist viel größer als sonst damals von den Spielen. Das ist schon gemerkt, dass da viel, dass sie da nicht gewonnen haben. Aber er ist ja eigentlich von Tottenham. Und das ist ein bisschen das, was ich nicht ganz verstanden habe. Wir sagen Real und Barca, ja, schwebt über allem. Aber er ist zu einem von den Top 5 Vereinen auf der Welt gegangen. Natürlich ist es einfacher, mit Bayern Titel zu gewinnen, aber er ist zu einem Top-5-Verein auf der Welt gegangen, ist im Champions League-Halbfinale gewesen, ist knapp dort rausgefallen, gegen wahrscheinlich das beste Team momentan. Ist jetzt nicht so gewesen, dass er gefunden hat, er geht jetzt einfach so ohne Ambitionen zu einem Top 15 Club, sondern er ist so einfach der Größere auf der Welt gegangen. Und das wollte ich einfach nur dazu anmerken.
Ja, ja. Es ist vielleicht auch die Ausstrahlung der Bundesliga ganz allgemein. Halt, ja. Aber es ist ungerecht. Du hast völlig recht. Der Uli Hoeneß hat gesagt, es sei der beste Transfer von Vereinsgeschichte. Weiss ich nicht, Franz Beckenbauer, dann 1967 oder so. Aber da siehst du, wie gross dass der Harry Kane ist. Und ich finde, übrigens Stuttgart.
Aber zu Recht. Also ich möchte noch einfach, das Spiel ist wirklich der Inbegriff von Harry Kane. Nach 12 Minuten war er auf einmal hinter dem Spieler bei Bayern und hat das Spiel auf den Bau gemacht. Er hat die Aktionen, die er macht, er schlägt 70 Meter gepasst, diagonale Sonderklasse. Also der könnte in dem Mittelfeld auf dieser Position zentralen Mittelfeld spielen, wenn es um Spielgestaltung geht. Unfassbar. Und vor dem 2-0, der Ball vom Strafraum gegangen, der Schuss an Querbalken. Also ich glaube, besser kannst du nicht schiessen. Er ist nicht reingegangen, aber besser kannst du nicht schiessen. Der Goalie hat nicht ansatzweise, der Nübel hat nicht ansatzweise Anstalten gemacht, überhaupt zu hechten, weil er gewusst hat, ja gut, der ist einfach super, der ist scharf genug, der ist platziert genug, das ist alles. Und dann spielt er einfach weiter, nimmt den Ball mit einer perfekten Drehung an und leitet ihn in die Ecke ab. Also es ist eindrücklich, es ist wirklich eindrücklich. Es gibt nicht viele Fußballer, die das können.
Kennen. Weißt du, was ich mit dieser Szene spontan denke? Das sieht aus wie der Papi mit seinen Kindern. Oder wie hier in unserem Firmenfußball, wo irgendeiner, der auch besser ist als die anderen, so viel Zeit und Klasse hat, dass er den Ball hat, dann versenkt. Und Kane macht das auf allerhöchstem Niveau. Es sieht so einfach aus. So. Und er hat so eine brutale Schusstechnik. Und er hat in meiner Erinnerung einfach einen krassen Foulschuss gehabt. Zum Glück gegen Inter im Viertelfinale, wo er da seitlich, also wie er den nicht machen kann. Das ist der einzige Foulschuss von Harry Kane, den ich kenne. Der ist so brutal. Der exekutiert einfach. Und ja, genau, für mich ist es so, wo er bei England irgendetwas, es fehlt mir etwas. Und er ist so gut und er hat die Stufen nicht erreicht von anderen Legenden. Für mich und für viele Engländer vor allem auch. Aber er kann, Legacy ist ja das Zauberwort. Er kann ja noch Champions League gewinnen, er kann ja noch Weltmeister werden. Und ich finde, im Moment ist er wahrscheinlich wirklich der beste Spieler der Welt. Wo er enttäuscht auch nie. Es gibt kaum, du siehst ihn manchmal 50 Minuten nicht, aber dann ist er da und schießt das Goal. Er hat nie einen schlechten Match. Kane kann gar nicht schlecht spielen. Das finde ich so faszinierend. Und Stuttgart macht Kopf, verdammt nochmal, einfach 55 Minuten dort, perfekter Match. Matchplan geht auf. Die Szene, wo der Undaft Bässli über das Spiel, 3 Meter, der Tasch steht schlecht, Ballverlust vom Kimmich, kurz vor dem 1-0. Das ist der Changer. Wenn ich dort den Pass, das könnte der Undaft, dann kommt der allein auf das Goal. Die machen ein Riesenmatch. Am Schluss sind sie chancenlos. Das ist brutal für Stuttgart. Es ist wirklich brutal. Wobei er ja nicht besonders gut gespielt hat.
Nein, aber das ist
genau der Harry Kane oder Olise, der die Flanken schlägt und Kane steht.
Du kannst 55 Minuten gegen Bayern spielen, dann musst du es einfach auch machen. Du musst dann einfach an das Goal schiessen. Und wenn du das halt in dieser Zeit nicht machst, irgendwann wirst du überrannt. Das passiert einfach. Das passiert den Massenclubs. Du zählst aber Stuttgart nicht schmälern, übrigens, finde ich. Ein Riesensaison gespielt. Hoeneß ist einer der grössten Trainertalente wahrscheinlich weltweit. Kann man so Talent auch schon nicht mehr sagen, aber der wird es definitiv machen. Und ja, ich glaube, mit Trainer können wir gerade in die Premier League gehen, oder? Oder möchtest
du Kane, genau. Nein, von Kane in die Premier League passt. Ich finde es ein bisschen unübersichtlich, apropos Trainer. Also Conte hört jetzt auf bei Napoli, die City sucht einen. Es wird spannend. Auch hier, was passiert, wer halt welcher Trainer, ist ein bisschen ein Domino-Effekt. Aber du hast ja gestern, ich hatte das gar nicht richtig auf dem Radar gehabt, dass sich Sunderland ja noch qualifizieren konnte, muss ich zugeben. Und dann sind die Ergebnisse Brighton, Brent für Chelsea und so gelaufen. Es ist ja Wahnsinn, dass die Sunderland jetzt in der Europa League waren. Ich bin nicht der grösste Fan von diesem Club, aber ja, die haben ihre Trance so gekrönt und vor allem Chelsea. Ja, das ist schon. Also Chelsea ist wie eine Zusammenfassung von IBE, Basel, Zürich und sie auch früher zusammen, oder? Also so viele Managementfehler und jetzt sind sie, glaube ich, zählt worden. Notabene aus amtierenden FIFA-Club-Weltmeister vor einem Jahr. Also da ist schon sehr vieles zusammengekommen. Der Alonso, halten wir beide viel von ihm. Er wird dort sicher sehr viel Macht haben, was er braucht. Und er wird sicher eine junge Kabine haben, ohne so mühsame Charaktere wie der Vini oder Mbappe, die er halt nicht handeln konnte. Aber er wartet viel Arbeit auf ihn.
Also der wird sich der wird die High gucken ziehen und einfach denken, was ist jetzt gerade ab, was in dem letzten Spieltag? Weil Chelsea hat ja eigentlich eine gute Ausgangslage gehabt, ein Unentschieden, und dann wären wir sicher in der Conference League gewesen. Natürlich für Chelsea auch zu wenig, aber für Alonso so zum Reinkommen und zum sein Standing etablieren, ist ein europäischer Wettbewerb, wäre das grandios gewesen, egal wählen. Wenn du am Schluss die Conference League gewinnst, dann lass dich auch feiern, dann kannst du sagen, hey, schau, erste Saison, wir haben uns nach Champions League gebracht und dann Conference League gewonnen, einfach als Beispiel. Dann hast du eine riesige Saison gespielt, jetzt spielst du einfach um nichts. Jetzt spielst du genau deine 5 Pokalwettbewerbe, deine Landespokalwettbewerbe und die Liga. Also es ist völlig, der wird sich dort vom Fernsehen aufgeregt haben und denkt, nein, was habe ich mir, das tue ich mir da an. Ich hoffe sehr, dass es klappt mit ihm. Er wird sich vielleicht auch aufgeregt haben, dass er nicht gewartet hat mit dem Unterschreiben, bis der Guardiola weg ist bei Man City. Weil die Position hätte er sich auch cool gefunden, wahrscheinlich. Aber ja, es ist krass, was am letzten Spieltag in der Premier League noch passiert ist. Ich meine, zwischenzeitlich hat es zweimal 6 Champions League Plätze gehabt. Und Bournemouth war vor der Champions League gewesen, irgendwie. Jetzt sind sie in der Europa League unterwegs. Also es ist viel passiert. Sunderland muss jetzt dazu noch loswerden. Gar nicht alles richtig gemacht, kann man glaube ich sagen. Ich meine, Leverkusen hat es auch nur in die gleiche Euro, hat es auch nur in die Europa League geschafft. Und jetzt hat es Sunderland dort auch noch geschafft. Also es ist wirklich eindrücklich, wie der Club, der ja erst vor kurzem aufgestiegen ist, dadurch das nach Europa geschafft hat.
Ja, ich habe es logischerweise auch Konferenz geschaut und ja, es haben sich auch wieder verschiedene Ebenen rein. Getroffen, meine Salah, Robertson, man weiss es jetzt schon länger, dass sie aufhören, aber wenn du dann mal bewusst bist, was die alles geleistet haben, vor allem Salah. Also wenn ich Liverpool-Fan wäre, der Salah, der würde das Leben lang vergöttern. Nochmal ein letzter Pass, geht wahrscheinlich leider, er hat sich ja geäussert, ich gehe weit weg von hier, also deutet leider vieles auf, also leider tut mir leid, aber es deutet vieles auf Saudi-Arabien hin. Und der Schatz an einem grossen Fußballspieler im europäischen Spitzenfußball, aber ich verstehe ihn auch. Er kann sich dort logischerweise massivstens vergolden. Er wäre aber auch bei Juventus nicht verhungert. Aber egal, ich verstehe das. Und gleichzeitig eben wird dir bewusst, das Ende einfach immer wieder er als, wo du, das ist 10 Jahre, Salah ist einfach Liverpool, Liverpool ist Salah. Und es ist jetzt nicht mehr so. Und es ist ja immer weiter gegangen. Es ist überhaupt nicht wehmütig gemeint, aber so. Ja, es ist krass gewesen. Und er wirkt auch so, er ist jetzt nicht der Typ mit der Wahnsinnsemotion, oder? Wenn andere, so in der letzten Woche leider Freiburg chancenlos gewesen im Europa League-Finale, aber da hat schon 2-3 Charaktere gehabt bei Aston Villa, wo du siehst, die verkörpern den Club auch emotional. Typ Abrashi, Typ Görter, der Salah ist so ein bisschen entrückt. Ich bin mit ihm nie warm geworden als Figur, aber natürlich auch den größten Respekt vor seinen fußballischen Leistungen immer gehabt.
Ja, definitiv. Er hat auch Tränen in den Augen gehabt. Mit Auswechslung. Ich meine, das ganze Stadion hat sich erhebt. Das ganze Stadion hat sich auch mit Jordan Henderson. Ich bin kurz überrascht. Ich dachte, jetzt geht der Salah aus oder so. Dann kommt der Jordan Henderson, der ja mittlerweile bei Brentford spielt. Ist ausgewechselt worden. Und dann hat es auch das ganze Stadion sich erhebt. Also das könnte schon die Engländer, die Liverpool-Fans. Ja, ich habe ein bisschen schon wehmütig geworden. Bei mir ist es halt wenigstens so kein Karriereende. Weil das ist ja immer so das, wo am Schluss nochmal, ja, jeden Sommer müssen wir uns auch von Spielern verabschieden, wo uns geprägt haben. Bei ihm ist es nicht so, aber trotzdem, er wird aus den Augen ziehen, natürlich in einer anderen Liga. Ich habe dir noch geschrieben, Premier League, ich muss mit dir noch über etwas reden.
Ja.
Und das ist Tottenham, respektive der Kinski.
Ja.
Die sich daran erinnern, er ist im Champions League Achtelfinale.
Ja.
Oder Viertelfinale. Gegen Atletico in Tottenham im Goal gestanden und hat eigentlich sein Champions League Debüt gegeben. Und ist einmal rausgerutscht und hat einmal den Ball einfach in die Füße gespielt vom Gegner. Und Atletico Madrid hat schnell 3-0 geführt. Und der ist nachher ausgewechselt worden nach irgendwie 19 Minuten. Vom Tudor. Das wirkt so, als wäre es schon Jahre her mittlerweile, habe ich das Gefühl.
Stimmt, stimmt.
Der Cherby ist gekommen, der andere Goalie hat sich wieder verletzt.
Achtelfinale war es, sorry.
Achtelfinale.
Du hast recht. Ja.
Und der Kinski ist wieder reingekommen, reingerutscht in das Team. Und ich habe jetzt viel Tottenham-Spiel gesehen, erstaunlicherweise. Wieso auch immer. Ich habe wirklich viel gesehen. Und ich kann noch etwas sagen. Der hat den Club gerettet, mit zahlreichen Glanzparaden in der Liga gehalten. Und das Eindrücklichste, was ich finde, ist, also wenn ihr jemals ein Spiel wieder gesehen und der wird sicher jetzt eine gute Rolle haben bei Tottenham nächstes Jahr. Es ist selten ein Goalie gesehen, der am Fuß so brutal stark ist wie der Kinski von Tottenham. Und das wirkt sehr verwunderlich, weil ich meine, er hat die Fehler, die er gegen Atletico gemacht hat, sind am Fuß gewesen. Aber das ist unfassbar gut. Also das ist wirklich, ich bin am Schwärmen und zu Recht, finde ich. Der hat die ganze Szenerie nach der Auswechslung, hast du ja gemeint, die Karriere ist vorbei. Der hat jetzt die Kette von dem Abstieg und was der am Fuß kann, ist so eindrücklich. Also es ist Typ Jan Sommer, definitiv am Fuß. Und ich glaube, der wird einen riesen Weg machen mit der Art von Fußball, wie er spielt.
Ja, lustigerweise, oder ja, sprich für dich, haben das dann Leute schon gesagt und geschrieben, die er schon länger verfolgen, dass er eigentlich Fußballer ist, vielleicht der beste Goalie in Europa, habe ich irgendwo gelesen, Gauti, der Spieler ist im Fuß, der hat einfach dort total Blackouts gehabt, das gibt es, ja. Und er wird auf das reduziert und wahrscheinlich, wenn du jetzt 100 Fans würdest fragen, würde ich nicht sagen, das ist der, der nicht shooten kann, aber du hast völlig recht, das ist übrigens sowieso, Tottenham, ich finde, schade, steigt West Ham ab. Aber Tottenham ist unfassbar, sind die zweimal so schlecht. Der Club, das Stadion, die Historie, das ist ein Top 10, Top 12 Club weltweit für mich. Und ich hoffe wirklich, dass auch sie dort, eben, es ist auch Chelsea, City, United, der hat jetzt einen guten Move gemacht mit Carrick. So viele Top Clubs, die nicht gut geschafft haben, die jetzt eine Möglichkeit haben, es besser zu machen. Und damit vielleicht die Überleitung zur Serie A, wo ich finde, Cesc Fabregas, Trainer von Como, für mich, der muss eigentlich jetzt den nächsten Schritt machen. Bei Como hat er super Möglichkeiten, kann sich verwirklichen, hat auch genug Geld zur Verfügung. Aber mehr als Rang 4 wird nicht möglich sein mit Como, vermutlich. Und er ist erst 38, sieht übrigens immer noch aus, wie wenn er sich selber einwechseln könnte, denke
ich.
Und ich finde, er müsste auch bei Real, gut, Real, aber manchmal ist es noch schwierig von der Vergangenheit. Er ist natürlich ein Arsene Wenger, Arsenal, Barcelona Vergangenheit. Kann er überhaupt zu Real? Aber ja, ich finde, er könnte. Aber der müsste eigentlich bei jedem Top-Club der Welt ein Thema sein, das Trainer sucht, also für die nächste Saison. Und weißt du, gerade in Italien, wo ja sehr speziell ist, wo eigene Gesetze sind, wo du halt die 3-5-2 das System, wo langsam nicht so viel Sprint, er hat ganz klar moderne Fußballer spielen, verschiedene Systeme, enge Überwachung von den Spielern. Ja, er hat quasi Barcelona oder was weiß ich, Arsenal Standards versucht, auf Como abzubrechen. Es ist ihm gelungen. Er hat das Glück gehabt, dass er sehr gute Spieler zur Verfügung hat. Und ich werde ihn schon ein bisschen hypen, weil er ist wahrscheinlich ist er der nächste Xabi Alonso. Wenn er nicht, ja, ich meine, mit Como 4 zu werden, ist unfassbar die Leistung, obwohl natürlich Serie A vielleicht auch nicht ganz so stark ist wie früher. Wunderbar, dass Milan und Juve beide Champions League verpassen, für mich als Inter-Fan. Und gleichzeitig muss ich sagen, Sven, oder wenn ich nächstes Jahr wieder höre, dass Serie A schlecht ist, muss ich sagen, ja, vielleicht wären Milan und Juve besser als Como und Roma. Andererseits haben sie ja versagt, beide in der Champions League in den letzten Jahren. Ich hatte natürlich mega Freude gehabt gestern, als Milan muss daheim nur mit Cagliari schlafen, versichert sogar noch das. Und schöne Europa League wünsche ich euch. Ah nein, sorry, Conference League, ist auch ein schöner Wettbewerb. Juve. Genau, Schadenfreude. Aber es war spannend, auch hier, wie Lecce, finde ich sehr einen coolen Club, wie die dort den Klassenerhalter, die Hunger im Süden feiern. Ja, die Faszination Fußball, da habe ich wieder gedacht, nein, ich bin nicht fußballmüde. Die feiern jetzt die ganze Nacht in Lecce, irgendeine Klasserhalt. Und ja, es war irgendwie eine coole Bildung. Ich weiß nicht, ob du so lange zugeschaut hast, du das noch gesehen hast oder ob du einfach nur die Entscheidungen verfolgt hast.
Ich habe die Entscheidung verfolgt, aber ich glaube, ich muss mich schnell korrigieren. Juve ist trotzdem in der Europa League.
Juve ist Europa League, Milan ist Conference League. Ja.
Nein, sie sind beide Europa League.
Also sind beide Europa League, ja. Gut.
Atalanta ist in der Conference League.
Du siehst, so weit runter schaue ich gar nicht. Das interessiert mich
nicht. Da siehst du die Überheblichkeit. Aber ja, nein. Also nur zum Fabregas noch schnell. Ich glaube auch, was für Koma spricht. Ich meine, das Torverhältnis war das zweitbeste nach Inter. Ja. Das dürfen wir schon auch nicht unterschätzen. 85 Goal geschossen, am zweitmeisten Goal von allen Teams in Serie A. Ist schon eindrücklich, was der geschafft hat. Eben, es ist ein bisschen das Märchen Como, ist wirklich ein bisschen so, es geht ein bisschen unter, wie viel Geld da rum ist. Dass da doch relativ ein grosser Investor dahinter ist und nicht einfach so ist, ah, wow, so ein Club, der jahrelang unten war, kommt jetzt rauf, so mäßig, so richtig Märchen, sondern schon so viel Geld rum, aber trotzdem, man muss auch das Richtige mit dem Geld machen. Es gibt genug Vereine, die es beweisen, dass es auch anders geht, viel Geld rum und nichts funktioniert. Siehe Tottenham. Aber es ist natürlich cool, hat es Como geschafft. Ich habe mich gefragt, spielen die in ihrem Stadion in der Champions League?
kann ich mir fast nicht vorstellen. Es wird ja schon ein bisschen umbauen. Aber eine gute Frage, habe ich jetzt, weiß ich gar nicht, ob es schon entschieden ist.
Das ist ja, nicht so Zeit,
Champions League tauglich, aber ich, ja.
Wahrscheinlich haben sie eben noch Zeit, um da irgendwie, ja, wie heisst es, das Stadion Champions League reif zu machen. Und sonst ist der Weg ja nach Mailand nicht ganz so weit.
Genau, genau. Ja, es ist sowieso, es ist eine mega schöne Gegend. Also Como, die viele sind ja schon da gewesen. Und natürlich, ist, weißt du, das Liebe ist auch mega schön. Also ich finde das fast schönste hier im Moment im europäischen Club.
Das ist cool, ja.
Ich finde es ist so etwas, wo du kannst sagen, neureich, eben, aber gegen Como kann man irgendwie nicht so viel haben.
Nein.
Fabregas hat eine gute Figur, ja, obwohl mich aus Fußball natürlich ab und zu genervt hat. Aber irgendwie ist das so ein Projekt, das ich noch cool finde. Und natürlich haben sie viel Geld, richtig viel Geld. Aber es geht ja nicht ohne Geld. Ich meine, der Kane ist jetzt auch nicht gratis zu bauen. Es ist nun mal so, wie es ist. Und sie haben es relativ sinnvoll eingesetzt. Sie haben ja ein gutes Näschen bei Transfers, ein gutes Scouting-System. Zusammenarbeit mit Real, Anführungszeichen Zusammenarbeit Nico Patz bekommen, wo Real jetzt relativ wenig Geld kann zurückholen kann. Aber es ist eine Win-Win-Win-Situation. Und er will, glaube ich, wenn er ganz ehrlich ist, insgeheim in Italien bleiben. Also er ist ja der Wunschtransfer von Inter, aber und er passt jetzt auch nicht zu Mourinho. Also der Nico Paz, der verkümmert bei Mourinho. Der muss ja, den Inter wahrscheinlich auch den Tottenham für 85 Millionen, so läuft es halt heute. Aber der darf jetzt niemals zu Mourinho gehen. Das ist ein Riesentalent, ein Riesenfußballspieler. Und bei Como wird er nicht können bleiben, vermutlich. Aber ja, der kann nicht zu Mourinho gehen.
Ja, ich meine, Mourinho ist ja noch im DFB-Pokalfinale gesehen, übrigens auf Einladung von Stuttgart, habe ich gehört. Finde ich auch noch wild, dass Stuttgart so das Level hat, weil er wirkt ein bisschen neben Bundesliga-Club. Auch wenn es ein guter Bundesliga-Club ist, es wirkt trotzdem einfach wie so ein ja, mittelklasse Bundesliga-Club und die haben einfach den Mourinho wieder in den Pokalfinale eingeladen. Sind ja auch Gerüchte umgegangen, er schaut den Odyssee an und so. Hat der Hoeneß aber auch schnell gesagt, du, Bayern sind kein Verkäufer-Club, sondern ein Käufer-Club. Finde ich auch eine coole Aussage. Ja, aber es ist, ich weiß nicht, eben Patz passt nicht zu Mourinho. Ich bin gespannt, zu wem der Mourinho überhaupt passt. Zu welchem Spieler.
Weißt, das hat mir gute Aussage durch vom Hoeneß. Stimmt natürlich, aber nur bedingt. Olise ist für mich ein Mensch, ein Spieler, den ich nicht einschätzen kann. Das ist jetzt einer, dem würde ich es irgendwie zutrauen, dass er gesagt hat, hey, ich habe es gesehen, ich habe die Bundesliga durchgespielt, ich will zu Real. Und da bin ich dann gespannt, Verkäufer-Club, wenn die 170 Millionen herlegen. Aber das sehen wir dann, ich glaube, mehr. Was ich finde, und das musst du auch nicht beobachten, by the way. Was willst du denn beobachten? Das ist einfach Weltklasse. Ich glaube, mehr, wenn er schon eingeladen ist worden, der Angelo Stiller ist für mich der Spielertyp, den Real Madrid braucht. Sie haben den Kroos und den Modric nicht ersetzt. Es geht mir vor allem um den Kroos. Und der Stiller macht keinen Fehler. Der Stiller ist ein genialer Fußballspieler. Das ist nicht der, wie der Kroos dann zumal, wo er zu Real ist, ist er in Deutschland jetzt auch nicht bei Bayern. Hat dem fast niemand Tränen nachher gewöhnt. Außer die einfach gesehen haben, was er kann. Aber ja, der geht er halt. Ist nicht so wichtig. Es ist ein guter Spieler, aber ja. Der scheitert dann bei Real und kommt zurück. Und der Stiller ist einer, ich traue dem zu. In einem besseren Team, mit noch besseren Mitspielern. Stell dir vor, der mit dem Valverde, Tchouameni und vorne geile Stürmer. Der ist so ein guter Fußballspieler. Mhm. Und das wäre jetzt einer, wo ich bei Real würde sagen, hey, um den baue ich mein Mittelfeld. Vielleicht hänge ich nicht zu hoch, aber ich traue dem Stiller mega viel zu. Er ist noch ein bisschen still manchmal, so ein bisschen scheuch auf dem Feld. Aber ich finde, seine Bewegungen, seine Pässe und so, der hat alles, was du brauchst. Und vielleicht können wir damit zu der WM-Aufgebot gehen. Es wäre ein Wahnsinn gewesen, wenn der nicht in der WM dabei gewesen. Im Prinzip müsste der spielen. Ich finde auch den Mecha, jetzt als Fußballspieler, nicht als Mensch betrachtet, ein unglaublich guter zentraler Mittelfeldspieler.
Wichtig, wichtige Anmerkung.
Ich verstehe nicht, wieso dass der Goretzka dort wie gesetzt ist bei den Deutschen. Pavlovic, okay, der ist super. Aber der Nagelsmann hat mit seinem Aufgebot irgendwie, er hat vieles korrigiert, wo er da irgendwie komisch unaufstellt, wie er da komisch sich geäussert hat, ist jetzt dabei. Aber er hat auch Chancen verpasst, in meinem El Mala. Ja, da musst du mitnehmen, der hat den Flow, der ist jung. Der, und er hat vor allem etwas gemacht, was ich nicht verstehe. Er hat null in Worten ausgeschrieben, N-U-L-L, gelehrte Rechtsverteidiger mitgenommen. Und wenn jetzt kann sagen, der Kimmich spielt dort, der ist eh nie verletzt, das ist klar. Und Weltmeister sind sie 2014 geworden mit vier Bullen in der Viererkette hinten. Also das ist so ein Turnier vielleicht vernachlässigbar. Aber ich finde, er hat schon zwei, drei Sachen gemacht, die ich nicht ganz genau verstehe, abgesehen von seiner schlechten Kommunikation. Aber es ist eigentlich deine Mannschaft.
Oh, sehr vieles gesagt. Also zum Stillen noch, ich finde es auch halt, sehr viel davon. Ich glaube, zum Kurs war es bei Bayern, eben viele haben nicht nachgeweint. Also, man kann immer noch ein bisschen da auf den Alonso schieben, der dann gekommen ist, gleichzeitig. Der natürlich auch brutal gespielt hat nachher bei Bayern. Also gefunden, ja, look, wir haben auch einen, wir hatten vorher auch 3 Jahre nachher extrem Freude an einem Spieler. Aber natürlich, ich hätte jetzt gesagt, er ist noch weiter gewesen, Stiller, aber ich traue dem Stiller auch viel zu. So, WM-Aufgebot. Null Rechtsverteidiger ist wild. Ich habe aber genau deinen Punkt aufgegriffen, so in Erinnerung gerufen, dass wirklich Deutschland Weltmeister wurde mit einem Höwel als Linksverteidiger. Man muss aber sagen, die wichtigste Entscheidung war im Verlauf des Turniers, respektive ja eine gezwungene Entscheidung, war, dass der Skodran Mustafi, der Rechtsverteidiger gespielt hat, verletzt hat. Und der Philipp Lahm wieder vom zentralen Mittelfeld zurück auf die Rechtsverteidigerposition. Ich glaube, das war für den Turniersieg damals ein brutal etwas Wichtiges gewesen. Und das heisst, es war ein Rechtsverteidiger auf Rechtsverteidigungsposition. Ja. Deutschland hat jetzt 0. Eben der Kimmich ist auch kein richtiger Rechtsverteidiger. Also ist er einfach nicht. Er macht das gut, ist er aber nicht. Man kann jetzt sagen, look, der Brown auf Linksverteidiger, der hat auch schon Rechtsverteidiger gespielt. Ist aber auch kein Rechtsverteidiger. Also ich bin sehr gespannt, was da dahinter ist, was für Systeme möchte ich spielen. Dazu kommt ja, dass er auch einen Bissek mitgenommen hat, wo er bei Inter ja auch schon, also nicht Rechtsverteidiger, aber das auch schon in einer Dreierkette auf der Rechtsverteidigerposition gespielt hat. Also auch ehemalig können rausrutschen, sondern sich für einen Chia entschieden hat. Ein Ciao, Malik Ciao, wo das nicht macht. Also ich bin wirklich gespannt, was da dahinter ist. Zuzüglich El Malla und Konsorten. Es ist schon amigs eindrücklich. Ich meine, wir reden da eigentlich, also ich hätte ihn auch mitgenommen. Aber wir reden da schon einfach von so Positionen 20 bis 26.
Ja, klar.
Also es ist immer so, die also ich sehe, dass man es kritisiert. Aber am Schluss, wie viele Minuten hat jetzt die Person gesehen, die Person, die er nicht mitgenommen hat, oder respektive die, die er jetzt für die mitgenommen hat, wie viele Minuten kommen die wirklich über an einer WM? Vor allem jetzt mittlerweile mit 26, mit 23 Spielern und 3 Goalies. Ja, also da wird damit ein grosses Thema gemacht um die Kaderpositionen, ehrlich gesagt, finde ich.
Du hast absolut recht. Was ich bei Deutschland finde, wie bei Schweiz, aber das tun wir dann nächste Woche oder übernächste Woche besprechen, sie hat eigentlich das perfekte Spielermaterial für eine Dreierkette. Mhm. Auch auf den Seiten, wir haben jetzt Kimmich oder Leveling, der rechts spielt und so, aber ich finde, das würde besser passen. Bezüglich Kaderzusammenstellung hast du natürlich recht, oder du nimmst, ja, jetzt gibt es Thomas Tuchel, ich finde das nicht ein guter Trainer, nicht ein guter Mensch, ja, keine Freude an dem, und ich finde, sein Aufgebot ist ein Witz und es ist Wahnsinn, wer er alles daheim lässt. Palmer hat noch das Goal geschossen im EM-Final, Foden, Trent Alexander-Arnold, klar ist er ein Risikofaktor und so, aber voilà, das ist Football-Manager-Denken. Du musst echt die besten Individualisten mitnehmen. Ich glaube, der Tuchel hat sich logischerweise etwas überlegt. Und er geht fast 7 Wochen aus, wo er Weltmeister werden will. Und du kannst einen Foden, der kann mit der Ersatzbankrolle logischerweise schwieriger umgehen, oder Palmer mit ihren Meriten und Vergangenheit als XY von irgendeinem kleinen Club, der ja auch guter Fußballspieler ist. Und das muss man in Betracht ziehen. Und gleich hat der Tuchel meiner Meinung nach, also er geht schon all in. Und ich lese Texte schon, wenn sie sich wieder mit so hässlichem Fußball im Final spielen, ja, alles richtig gemacht und schon im Mai antizipiert, dass es dann lang geht und keine Unruhe. Und ja, bla bla bla, das kann gut kommen. Aber er ist natürlich henne angreifbar. Und das sind Helden vom englischen Fußball, das sind Topspieler, die auch dementsprechend Lobby haben in der Öffentlichkeit und bei den Medien. Und wir wissen beide, wie das Spiel läuft. Und es ist schon wieder etwas komisch bei England und ich kann mir nicht vorstellen, es tut mir leid für Kane, dass das für Erfolg wird gekrönt sein.
Ja, also der hat Entscheidungen getroffen, die du einfach nicht nachvollziehen kannst. Da kannst du auch so sagen, ja, du willst da aufs Team gehen und so, aber da hat Spieler dabei, die nicht ansatzweise dem Aufgebot dürften stehen. Also ich nehme jetzt ein Beispiel, der Madueke von Arsenal. Der hat sicher Potenzial. Der ist 16 Mal in der Startaufstellung gesandt. Das heißt, er hat 3 Scorer-Punkte gemacht, glaube ich, in der Premier League. Also natürlich hat der Cole Palmer nicht eine riesige Saison gehabt mit Chelsea. Aber der Cole Palmer oder der Phil Foden oder jetzt auch von mir aus, einfach mal einen Namen hingeworfen, der Jared Bowen, wo West Ham allein trägt. Also weißt du, und wir reden da über einen Spieler, der natürlich ist er mit West Ham abgestiegen, aber der hat ja, also was hat er gemacht? Der hat am Schluss irgendwie 20 Scorer-Punkte gemacht bei einem Premier League-Absteiger. Also brutal ist dieser, der hat auch nicht mitgenommen auf dieser Position. Dafür eben Madueke, wo einfach ganz klar ein Backup ist, natürlich jetzt beim englischen Meister, aber ein klarer Backup ist dort. Auf dieser Position ein Tony, der in der Saudi-Arabien Goal schießt. Dabei hat er schon irgendwie mit Kane und einem Kane-Stürmer und einem. Wer hat den aufgenommen im Sturm? Der von Aston Villa hat er gerade noch zwei dabei.
Der Watkins, er hat schon gute Stürme. Ja,
genau, eben. Wieso musst du noch den Tony mitnehmen, wenn du Watkins, den Kane hast? Ja. Du hast noch einen Morgan Rogers mitgenommen, der definitiv auch schon genug oft im Sturm gespielt hat mit dem. Wieso komme ich zu den Namen? Du hast es gerade vorher gesagt, ich vergesse den Namen. Mit dem Watkins. Also,
Ollie Watkins.
Genau, also er hat wirklich genug Stürmer auch noch dabei. Ein Rashford, der auch schon Stürmer gespielt hat. Warum nimmst du einen Tony mit aus der Saudi-League, der wird keine Minuten spielen? Warum nimmst du einen Jordan Henderson mit, mit 35, der bei Brentford gespielt hat? Natürlich okay, aber er lädt die Leute heim, die einfach viel besser sind. Harry Maguire spielt eine Riesensaison mit Man United und jetzt nimmst du ihn nicht mit. Wo auch schon genug aufgewiesen hat, wie gut er ist im England-Dibli. Also irgendwie das Ganze ist komisch. Ich meine, ich hätte wahrscheinlich das Ding auch mitgenommen, den John Stones, oder? Ich meine, das ist ein grosser Name und so, aber der John Stones hat das Jahr irgendwie 18 Spiele gemacht. 9 in der Premier League. Der ist dabei und Harry Maguire nicht. Was ist das?
Weißt du, was ich. Ja, du hast bei fast jedem Punkt gesehen, wie du. Es ist schlussendlich das, was du selber gesagt hast, einschränkend. Wir reden auch nicht von Stammelf.
Nein, da bin ich eben nicht so meinig bei England.
Ja, bei Einzelnen nicht. Der Punkt ist ein bisschen der. Nehmen wir zum Beispiel Madueke. Übrigens einer meiner Lieblingsspieler, rein theoretisch. Aber du hast völlig recht, der hat es eigentlich nicht verdient. Aber die Überlegung bei Madueke mal sein, du bist 1-0 hinger im vierten Finale gegen Frankreich, in der 80. Minute brauchst du 1-0 gegen 1 Situationen lösen. Mal sein, dass das eine Überlegung ist, die müssen ja weit überlegen, das kann der Madueke. Da kann einfach irgendeinen Unsinn stiften und Chaos verursachen. Und die anderen, ja, der Tony macht überhaupt keinen Sinn, Henderson auch nicht, aber der Henderson ist vielleicht mit seiner Erfahrung gut in der Kabine. Ich weiß auch nicht, was der Tuchel, ich hoffe jetzt mal, dass er sich etwas überlegt hat. Ich verstehe es auch nicht, ich bin voll bei dir. Sven.
Also, Tuchel ist nicht aufgefallen mit guten Entscheidungen, wenn es ums Teamgefühl geht bis jetzt in seiner Karriere.
Genau. Und es ist so schade, die Engländer haben so eine brutale. Und du kannst nicht nur mit 11 Superstars spielen. Ich bin nicht naiv. Ich sehe das schon, seine Überlegung. Und der Maguire ist sehr umstritten, aber jetzt hat er sich gefangen. Aber er sinngemäß ist ja, wahrscheinlich traut er Maguire nicht zu, wenn er auf Konsa und Gué setzt in der Innenverteidigung, dass er die Schnur haltet. Ganz einfach gesagt, für 7 Wochen lang. Und im Idealfall spielt ja die Innenverteidigung das Turnier durch. Das ist nicht eine Position, die du wechselst. Also, Ich nehme lieber einen mit, ja, er hat da Spieler mitgenommen, die schlechter sind, aber die eben die Schnur halten. Und das sind brutale Entscheidungen. Und weißt du, was mir dann auch leid tut, ist, also leid tut, ist vielleicht auch falsch, aber die haben so damit gerechnet, zum Teil, die werden so vollendete Tatsachen geschossen. Und der Palmer, also ja, bei allem Respekt, aber das ist einfach ein geiler Fußballspieler. Das gibt doch keine zwei Meinungen, dass der dabei muss sein.
Nur innen, also, wenn es ein also einfach mal als Beispiel, der Schweizer, der macht jeden Penalty. Nimm ihn einfach nur schon rein. Hast mit dem Kane und dem Palmer schon einfach zwei von den besten Penalty-Schützen auf der Welt. Einfach im Team. Und einfach sagen, schau, es kommt vielleicht vom Schuss auf das Penalty-Schießen drauf an. Dann hast du die zwei. Also es ist völlig alles und allem. Es ist wirklich, der hat nicht eine gute Saison gespielt. Ich glaube, das können wir uns festhalten. Vor allem die zweite Hälfte ist nicht so gut gewesen. Aber ein Cole Palmer gehört einfach in die englische Nationalmannschaft rein. Da gibt es gar keine Sache. Der hat ja auch noch Pech gehabt mit einer Leistung, mit Verletzungen und so. Aber also der hat einfach 11 Scorer-Punkte mehr als der Madueke gemacht. Und der wäre jetzt auch nicht aufgefallen als Stinkstiefel. Oder eben ein Bowen wäre auch nicht aufgefallen als Stinkstiefel. Also der hätte auch etwas können machen. Der kann auch 1-2 gewinnen. Es ist alles ein bisschen komisch dort.
Ich glaube, der Tuchel ist einfach ein bisschen komisch.
Ja, aber er hat sich schwer gemacht jetzt, weil wenn es jetzt nicht klappt, ich meine, man ist mit dem Vorgänger, ist es schlechter Fußball gewesen. Und man ist jedes Mal in einem Finale gestanden. Oder respektive Halbfinale. Southgate hat keinen Titel gewonnen, aber er hat sie immer weitergeführt. Mit grusigem Fußball. Der Tuchel wird es wahrscheinlich schaffen, dass sie früh rauskriegen mit grusigem Fußball. Und dann hast du den Kader, wo du kommst, was soll das überhaupt? Also, ja, mal schauen.
Ich sage es jetzt
und dann werden sie Weltmeister.
Genau. Wir haben noch zwei Programmpunkte hier.
Das lassen wir sein. Mount andere Liga nehmen wir heute sein.
Die willst du jetzt heute sein?
Ja, okay, komm, sag, erzähl.
Und wir machen es ganz schnell, aber ey, das gehört dazu, sonst bin ich traurig. Okay. Es geht um die Weltmeisterschaften, die ja nachher rücken. Die vier besten Weltmeisterschaften ever. Natürlich eine Spielerei, natürlich sind wir 1930 eh nicht dabei gewesen. Aber für welche vier WMs hast du dich warum entschieden?
Ja, also ich mache es relativ einfach, weil ich kann das wie nicht, gar nicht so einordnen, weil ich zu wenig erlebt habe, wahrscheinlich vielleicht dir. Ich habe 2002 genommen, weil auch wenn das ist meine Liebe für eine Person definitiv entstanden. Auch wenn es am Schluss nicht gelangt hat im Titel, auch wenn die Person am Schluss ja, die unglücklichste Figur war im ganzen Platz. Die WM 2002, ich hatte die WM 2006, weil das meine erste WM war, die ich geschaut habe im Stadion. Bin ich im Stadion gewesen. Ich hatte die WM 2014, weil Deutschland Weltmeister geworden ist. Und ich habe erstaunlicherweise an die WM 2010 extrem schöne Erinnerungen. Ich habe einfach die Zeit, ich sage 2-2, ich habe eigentlich 2-2 bis 2014.
Du hast, glaube ich, nicht ganz begriffen, was aber momentan der Liga ist. Du weißt, dass dort historische Präsidenten hängen, gell? Und nicht,
ja, aber es sind darum, für mich ja. Ich kann sagen, WM 1954.
Ja, du hast ja auch den informiert über Weltmeisterschaften, was sie vielleicht auch kulturell oder historisch. Ja, es geht aber um andere Liga. Aber ist gut, du musst einfach für dich schauen. Das ist klar, aus Bayern-Fan ist man einfach egoistisch und denkt an sich. Ich habe selbstverständlich versucht, einzuordnen in Kontext von Weltgeschichte.
Aber ich kann dir etwas sagen. Warte. Du hast probiert einzuordnen in Kontext von Weltgeschichte. Ich bin der festen Überzeugung, die WM 1990, die WM 2014 hat es bei dir nicht geschafft.
Nicht geschafft?
In Mount anderen Liga.
Die beiden haben es nicht geschafft.
Sag ich.
Die sind beide dabei.
Trotz diesen Titelsiege.
Weißt du, wenn ich kann das trennen. Ich habe das auch das fachlich, sachlich, souverän gemacht. Und die sind tatsächlich beide dabei. Ich stehe über den Ding. Ich stehe ja, in Mount anderen Liga geht es um einen Berg, wo die vier grössten Weltmeisterschaften reingemeistert werden. Wie das technisch sogar bei der Weltmeisterschaft, da bin ich zwei Steinhauer, aber... Ich sage dir jetzt, für was, dass ich mich entschieden habe. 1970, man liest
was,
ja auch.
1970, auch noch?
Ich habe ja viel gelesen und man weiss ein bisschen, was war. Vielleicht Kriege waren, vielleicht kalter Krieg, wann ist das entgangen, wie war die politische Dimension. 1970 ist die erste WM, die so ein bisschen weltweit Farbfernsehen, grossartiger Fußball, vielleicht das beste Team, das ist damals mal die andere Liga. Da musst du nicht vier Bayern-Teams nehmen, gell? Was je gegeben hat, Brasilien, mit dem wunderbaren Pelé, der dort echt das einzige Mal, muss man ehrlicherweise sagen, prägend war. Vorher war er verletzt oder jung. Ich war dort nicht dabei gewesen, aber das kann man ja gleich versuchen einzuordnen. Das ist für mich klar, der Final, das Jahrhundert-Halbfinalspiel und so weiter. Dann habe ich 1990, weil ich finde, dort ist so ein bisschen eine sorglose Zeit auch ein bisschen angebrochen. Es war das Ende des Kalten Krieges. Gute Vibes, eine tolle Stimmung in Italien. Der Weltmeister ist mir echt wie egal. Es ist klar, Deutschland hat ein super Turnier gespielt. Es ist verdient Weltmeister geworden. Und das ist mir gar nicht gegangen. Es geht nicht darum, wer ist Weltmeister geworden. Ich habe sogar 0-6 genommen. In Deutschland. Weil das Sommermärchen, auch da die Vibes. Klar ist einiges relativiert worden. Aber das ist für mich auch, ich glaube auch für viele Leute, ja, es war so ein Eisbrecher. Deutschland ist vorher so dargestellt worden, wie sie sind dargestellt worden. Und dann auf einmal, wow, ich kann ja fröhlich sein. Und einfach ein geiles Turnier mit dem richtigen Weltmeister. Und ich habe 2014 genommen. Da bin ich ein bisschen auf Sven-Spuren. Natürlich ein bisschen Brasilien, das Fußballland. Tolle Erinnerungen selber auch. Aber ich habe auch gefunden, über weite Strecken, vielleicht bis in Halbfinale, ein gutes Turnier. Das Finale haben mir weniger gefallen. Und das Finale war ganz schlimm gewesen. Aber gleich, es sind grosse Fußballnationen. Es ist nicht irgendwie Griechenland. Ich weiss doch auch nicht, in einem Finale gewesen oder irgendwie. Ja, es ist. Auf Brasilien ist ein Fußballland. Ich habe mich so ein für die vier WMs entschieden. Aber es gibt natürlich Argumente für 1966. Ich meine, England, ja, im Mutterland des Fußballs. Das ist auch ein eine Spielerei. Aber wir müssen, ich glaube, das Profil von Mount anderen Liga tun wir noch ein bisschen schärfen. Sven. Wir reden, glaube ich, aber nicht vom Gleichen.
Du hast aber zwei von diesen vier auf. Du glaubst die gleichen.
Ja, logisch.
Aber kritisierst meine Wahl. Ich habe mich einfach zu wenig mit den früheren WM beschäftigt, um jetzt da eine grosse Meinung zu haben.
Also, aber mit,
aber ich habe mich beschäftigt mit dem Spiel der Woche. Da habe ich mich beschäftigt.
Genau.
Das ist das Champions League-Finale, PSG Arsenal. Fast jetzt das Conference League-Finale geschafft, als Spiel der Woche. Aber dann haben wir Crystal Palace, den wir jetzt mal auslassen. Ja, die zwei besten Teams von Europa stehen im Finale.
Nein.
Ja, also, aber es hat ein Argument dafür, oder nicht?
Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Ich finde jetzt Bayern, PSG, wenn ich müsste sagen, sind im Moment die zwei besten für mich, aber die einen können. Weißt du, mir gefällt das Arsenal nicht. Ich habe viele Kollegen, die Arsenal-Fans sind, die haben gefeiert jetzt und alles. Aber dann habe ich gesagt, Kiel, das Arsenal, wo ihr seid Fan geworden, das ist mir sympathisch, aber Arteta, der Fußball, das 1-0 getue, das ist doch, ja, aber sie kann 1-0 gewinnen, der Finale natürlich, aber irgendwie, ich habe nicht Freude an dem Arsenal, ich weiß nicht, wie es dir geht.
Mir geht es 1-1 gleich. Ich glaube aber, dass PSG die Struktur, die Arsenal hat, die ganze Saison aufgebaut hat, kann durchbrechen, ehrlich gesagt. Einfach mit dieser ganz individuellen Klasse, die sie haben, auf allen Positionen. Wenn es nicht läuft, wächst es einfach auch brutal noch ein. Ich glaube, PSG wird das Ding ziehen, und zwar eben, weil sie die Struktur von Arsenal wegnehmen können. Mir gefällt auch nicht das ganze Corner-Getue. Das ist grusig, finde ich, ehrlich gesagt. Aber man muss halt einfach auch sagen, es hat Arsenal zum Erfolg gebracht. Ich glaube, so viele Goal, wie die ab Corner geschossen haben, dass einfach die Goal ist, jedes Mal reinlaufen, irgendwie 10 im Strafraum, im Fünfer stehen, ist eindrücklich. Ist eine Taktik, die funktioniert. Mal schauen, wie lange sie funktioniert. Irgendwann wird es etwas geben dagegen. Bin ich fest überzeugt. Aber das könnte eine riesige Gefahr natürlich auch für PSG am Schluss.
Kürzlich haben sie noch profitiert. Das ist ja das Paradox gegen West Ham von einer einstudierten Corner-Variante, die irgendwie ein Jahr gefühlt hat, kann man sich erinnern. Oder? Es hat viele Entscheidungen übrigens für sie gegeben. Das sagen natürlich vor allem Anti-Fans von Arsenal in England. Es ist jetzt eine Entscheidung. Aber es ist okay, sie sind Meister geworden. Es ist möglicherweise verdient auch für Arteta, wobei ich nach wie vor finde, 7 Jahre, 1 Milliarde. Es ist wie zu wenig rausgeschaut. Aber jetzt, wenn sie jetzt Meister und Champions League gewinnen, muss ich sagen, ja, alles richtig gemacht. Da fragt niemand danach, wie. Ich hoffe, so ehrlich bin ich, dass Paris gewinnt, weil sie Fußball spielen, den schönen Fußball spielen, weil sie einfach auch unglaublich schöne, feine Fußballspieler haben, die ich gerne zuschaue. Die kleinen Portugiesen im Mittelfeld vorne, Kvaratskhelia, Dembele, Doué, das geht ab. Denen schaue ich einfach gerne zu. Auch wenn es auch nicht mein super sympathischer Club ist, PSG, natürlich nicht. Aber meine Sympathien sind recht einseitig verteilt. Erstaunlicherweise hätte ich auch nie gedacht, dass ich für PSG so viel Sympathie entwickle, seit der Neymar weg ist. Was ich noch mal frage, Anspielzeit zuerst mal um 6 Uhr, kindergerechter, was haltest du davon?
Also zuerst mal zum Arteta muss ich noch sagen, wenn er wirklich Champions League gewinnt, kann man nicht mehr darüber diskutieren, ob er ein guter Trainer ist oder nicht, weil dann würde ich sagen, Champions League und englische Meistertitel ist riesig. Aber jetzt, stand jetzt, kannst du eigentlich auch schon nicht mehr diskutieren, er hat sie im Finale geführt und ist Meister geworden. Aber einfach nicht Art vom Fußball. Und mir geht es übrigens genau wie dir. Ich hätte nie erwartet, vor 4 Jahren, dass ich mal sage, ich hoffe, PSG schlägt den englischen Club in der Champions League. Aber einfach, wenn ich Fußball liebe und ich PSG mir Fußball gibt, also eine Art von Fußball, die ich geil finde, bin ich natürlich für PSG. Und eben mit Vitinha habe ich auch einen von meinen Lieblingen. Von meinen Lieblingsfußballern spielt dort in dem Team, darum relativ klar. Ich habe übrigens Portugal auch als Weltmeister, aber da kommen wir noch dazu.
Oh ja, unbedingt. WM-Tippspiel, gell? Machen wir dann nächste Woche noch ein bisschen Werbung, nehme ich an.
Genau, WM-Tippspiel machen wir natürlich nächste Woche noch Werbung. Aber man kann sich anmelden, es haben sich schon viele angemeldet in unserer Gruppe, wo du auch drin bist.
Du hast Portugal als Weltmeister, das muss ich schnell ersetzen, das freut mich natürlich. Aber gut, Tippspiel, werde ich nicht drüber reden. Du hast mich
du hast mir noch eine Frage gestellt und ich habe sie vergessen,
dass
Frage
ist. Du bist aufmerksam. Spielzeit um 6, genau. Neu.
Ja. Irgendwie kann ich damit leben, ehrlich gesagt. Es stört mich nicht, es tut mir nicht weh. 9 ist einfach schon immer spät. Aber da es am Samstag ist, ist es eigentlich auch völlig okay. Vor allem, weißt du, wenn man nachher noch nachbricht, statt ich schauen, wenn du am Arbeiten bist, ist natürlich jetzt der Kollege, der geht auf Budapest, der natürlich jetzt am Arbeiten viel angenehmer. Oder du kannst nachher hingehen, dann ist das Spiel fertig, dann musst du nicht irgendwie bis in Nacht am Morgen um 3-4 Uhr arbeiten, sondern du arbeitest am Abend um 12 Uhr. Das ist natürlich angenehm zum Arbeiten. Und mir tut es nicht so weh, dass es um 6 Uhr ist, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, das interessiert du einfach nicht, die Arbeitsbedingungen. Aber
natürlich nicht, aber...
Ich finde es nicht gut. Klar, es können mehr Kinder zuschauen, aber es ist Samstag, es ist übrigens so ein schöner Sommerabend. 9 ist perfekt. 9 ist so einfach ein perfektes
Spiel. Ich finde 8 perfekt.
Vor allem, wenn du die ganze Saison 9 die geilen Matches hast, ja. Runde Finale 6. Aber es ist ein Experiment. Aber es gibt schon Probleme. Ich meine, es sind Luxusprobleme. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Kindergeburtstag, wo du so eingeladen ist. Und der läuft dann noch. Was machen wir jetzt? Haben wir dort früher abgeschaut? Es sind nicht grosse Sachen, aber 9 ist einfach ideal. Da kannst du vorher ja, essen, Apero, was auch immer. Und dann schaust du ein Match. Es ist, oh, ja, weiß auch nicht.
Ja, du musst mal schauen. In England ist es am 5 Uhr am Abend jetzt das Spiel. 17 Uhr. Also ich bin Verfechter von 8 Jahren Spielzeit oder 38. Ich finde es amix sympathisch, wenn im DFB-Pokalfinal teilweise am 38 losgeht. Nicht im Finale, sondern allgemein im DFB-Pokal. Weil dann hast du wirklich, du hast ein bisschen die Spatzung dahinter, du hast genug Zeit vorher. Das ist eigentlich meine Wunschzeit.
Gut, Podcast 222 übrigens.
Oh, meine Schnapszahl. Fast meine Lieblingszahl.
Fast deine Lieblingszahl, warum?
Ja, 22 ist meine Lieblingszahl, das war meine vorherige Rückennummer. Und 222 hat das natürlich wieder.
Das muss ich nicht verstehen. Also gar zweimal. du hast mich recht runtergelassen im Tippspiel, 9-3. Müssen wir nicht näher darauf eingehen. Ich glaube noch die Wende der WM. Jetzt haben wir noch 3 grosse Spiele in dieser Woche. Ja, für das Schlusszeichen grosse Spiel. Fangen wir doch gerade an mit PSG Arsenal. Was tippst du?
4-1.
Nein, das wollte ich jetzt auch sagen. Das sage ich 3-1. Dann haben wir Crystal Palace, Rayo Vallecano. Das sagt alles aus über Conference.
Jetzt hat es doch... gut, ich meine, Premier League gegen... Es hätte können schlimmer sein.
Aber es ist Sevilla gegen Atletico Madrid. Also das ist zu Crystal Palace, Rayo Vallecano. Aber sie haben es verdient. Ich spiele übrigens beide auch noch recht coolen Fußball.
Ja, 3-1.
Ich werde vielleicht gleich nicht schauen. Schaust du den Match?
Ich bin an irgendeinem Film eingeladen, deshalb werde ich wahrscheinlich in der Match schauen.
Ah, wir haben selber ein Match, zum Glück. Ich sage 1-0 für Rayo Vallecano. Ich muss ja aufholen. Und ein sehr spannendes Spiel, Paderborn-Wolfsburg. Ich meine, kürzlich, muss ich schnell erzählen, sind wieder die grössten 100 Golden Boys-Talente von Tuttosport mittlerweile Zusammenarbeit mit Transfermarkt rausgekommen. Und Wolfsburg hat dort auch 2 dabei. Also die haben auch eigentlich eine unglaubliche Mannschaft, sie diesem Begriff aufzubauen, eine teure Mannschaft. Also wenn die absteigen, ist ein ganzes krasses, teures Projekt völlig am Ende. Da steht viel fürs Spiel. Hinspiel war 0-0 gewesen. Druck ist klar bei Wolfsburg. Du hoffst, dass die absteigen, oder wie siehst du das?
Ja, das ist, kommt jetzt nicht etwas auf, was ich finde, muss unbedingt auf, ehrlich gesagt. Ich möchte aber nur anmerken, dass Wolfsburg statt vielem Spiel, da gehe ich gar nicht mit dieser These. Das ist aber genau das Problem bei Wolfsburg, weil halt im Hintergrund VW ist. Wenn die absteigen, dann kommen jetzt einfach weniger Geld über natürlich, aber es wird trotzdem genug Geld, um den Aufstieg wieder zu arbeiten.
Hast recht.
Also,
spielen sie halt einfach weg.
Ich meine, das ist genau das Problem, Wolfsburg jahrelang viel Geld, das ist eins von den Teams, die ich vorher gesagt habe, wo viel Geld investiert, aber sehr schlecht schafft. Ich bleibe auch hoffe in dieser Ausgangslage, dass Wolfsburg oben bleibt. Und darum tippe ich auf S 2-1.
Ja, wenn jetzt Kaiserslautern, Hertha, Dynamo Dresden, der Gegner wäre, würde ich es wieder auch sehen. Ich hänge nicht an Wolfsburg, aber Paderborn brauche ich jetzt definitiv nicht auch noch nach Elfenberg.
Ja.
Also, und darum tippe ich 0-3. 2 Kontergoal noch. Gut, wir haben ein bisschen überzogen. Thomas Gottschalk, lass grüßen. Sagen dir von jetzt an Thomas Gottschalk.
Nein, das heißt mir definitiv nicht Thomas Gottschalk.
Ja, du definitiv. Bist hier der Master, du bist hier der Host oder der Präsentator.
Definitiv nicht Thomas Gottschalk.
Wieso hast du den nicht gern?
Wir müssen jetzt nicht unsere Meinungen zum Thomas Gottschalk finden. Ich habe jetzt hier in dem Podcast ich keinen Platz.
Also, ich finde, du gleichst ihm ein bisschen.
Jetzt lange Zeit. Mit diesen Worten würde ich sagen, dass wir die Folge beenden. Wir wünschen ganz viel Spass. Und wir melden uns nächste Woche mit einem Recap von der Champions League. Und vor allem eine Vorschau auf die WM. Ciao zusammen.
Und Sven ist schon gleich in Kalifornien, wo der Thomas Gottschalk, glaube ich, ein Anwesen hat. Ich wünsche euch eine gute Woche. Tschüss zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.